Einen wunderschönen guten Abend, liebe Maria.
Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobias.
Na, wie ist das Wetter in den Niederlanden, auch so schön herbstlich wie bei uns oder scheint bei euch die Sonne?
Ja, es hat kurz gedauert, aber ja, es ist genauso schön herbstlich bei uns. Obwohl heute hat ein wenig die Sonne geschienen, aber sonst ist es schön kalt, nass, grau.
Neblig?
Ja, teilweise. Ich hab letztens, das ist schon ein bisschen her, habe ich ein Foto aus meinem Bürofenster im 13. Stock gemacht und man konnte nicht mal das Gebäude gegenüber sehen. Es ist einfach, man sitzt einfach in einer großen Nebelwand. Das war sehr schön.
Ja, das hatten wir letztes Jahr. Du kennst ja die Sporthalle gegenüber. Und wir, wenn wir aus dem Fenster geguckt haben, haben wir die Sporthalle, die auf der anderen Straßenseite steht, nicht mehr gesehen. Also so eine Suppe hatten wir dieses Jahr zwar nicht mehr, aber ich meine, es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, als in der Bibliothek zu sitzen, am Kamin, draußen ist es schön neblig. Es wird eigentlich nur noch so ein bisschen Regen, aber Regen und Nebel hatte ich noch nicht. Aber es war neulich auf jeden Fall so neblig, dass wenn man zu schnell gelaufen ist, man das Gefühl hat, es regnet. Ja.
Ja, wobei hier Nieselregen ja nicht als Regen gilt, sondern nur als Wetter.
Das gute niederländische Wetter. Hast du denn wenigstens einen schönen herbstlichen Tee?
Ich habe einen super herbstlichen Tee. Ich habe ihn auch passend zur Tageszeit ausgewählt. Er heißt nämlich Guten Morgen Tee.
Ja, alles eine Sache der Einstellung. Je nachdem, wann und wie man aufsteht, ne, ist halt.
Welche Zeitzone man sich befindet.
Ja.
Vielleicht sind wir mental gerade in Asien, dann würde das passen. Aber es ist Zitronengras drin und das schmeckt man leider extrem. Und Zitronengras ist gehört nicht zu meinen Lieblingsgetränken. Oh, kann ich eine Getränkegeschichte erzählen?
Ja, natürlich, dafür sind wir hier.
Für die Getränkegeschichte.
Ja, alles, was die Getränke-Podcast zu tun hat, ist wunderbar.
Manche Leute wissen ja vielleicht, dass es so Apps gibt, über die man sich Sachen abholen kann, die fast abgelaufen sind bei Geschäften. Und das mache ich regelmäßig in Amsterdam. Und da war ich dieses Wochenende, vor 2 Tagen, bei einem Saftladen, also bei einem Laden, der Säfte verkauft. Und habe mir 2 Säfte geholt. Und ich muss sagen, das ist, gehört zu den ekelhaftesten Dingen, die ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Das eine war irgendwie was mit Kohl und Spinat und also das war schon irgendwie komisch, aber heute hatte ich eine Kombination, die eigentlich ganz lecker klang, bis auf, dass da anscheinend extrem viel Ingwer drin ist. Also man muss sich ja vorstellen, man hat irgendwie so ein süßes Getränk und dann kommt der Ingwer rein und Ingwer ist genau diese Zitronengras-Dinge, die ich überhaupt nicht mag. Und da muss ich daran denken, ein Heißgetränk, was ich zweimal in meinem Leben nicht getrunken habe, und zwar in den Molukken, wo ich auf Feldforschung war für meine Arbeit. Da trinkt man auch so ein Ingwer-Getränk, wenn man krank ist. Und da ich relativ viel krank war, während ich da war, wurde mir das mehrfach gereicht. Und es ist so unfassbar widerlich, dass ich es nicht mal im Mund behalten kann, sondern immer direkt ausspucken muss, was die Leute sehr witzig finden. Aber ja, daran habe ich gedacht, als ich heute dieses komische Ingwer-Saft getrunken habe. Und da muss ich jetzt wieder denken, wo ich den Zitronengras-Tee trinke.
Also volle Kanne ins Schwarze getroffen, was die Teeauswahl betrifft.
Ja, wunderbar.
Sehr gut. Bei mir ist es mal wieder die Club Mate geworden. Für Tee ist mir halt einfach immer noch zu warm.
Aber mir fällt gerade ein, von dem sehr guten Getränk, von dem ich gerade erzählt habe, habe ich, glaube ich, noch welches hier, weil mir das mitgegeben wurde. Könnte das mitbringen in 4 Wochen.
Wenn es so lange noch gut ist, gerne.
Es ist jetzt schon 1 Jahr alt, also es kann, glaube ich, nicht mehr schlechter werden.
Okay. Ja, bring gerne mit.
Das wird dann ein sehr guter Tee der Folge. Ja. Live-Verköstigung auch.
Ja, wir machen dann ein Live-Tee-Tasting.
Mir ist jetzt schon schlecht.
Ach, dann lass uns doch lieber zu dem Feedback kommen. Oder was meinst du? Und da schrieb unter anderem die Besserwässerin. Ah, Rumiel ist Maria. Er redet genauso gerne über Sprachen und entschuldigt sich dann dafür. Diese Assoziation kam mir beim Lesen des Kapitels aber auch. Also das nur am Rande. So, ich bin endlich angekommen.
Ich schäme mich nie. Ich entschuldige mich nie dafür, dass ich über Sprachen rede. Entschuldige.
Entschuldigen Sie bitte. Ich entschuldige also, mich
solche, nicht. Solche Unterstellungen hier.
So, ich bin endlich angekommen. Knapp 14 Tage habe ich für podcastgestützte Lektüre das Silmarillion gebraucht. Danke für den Weltenritt. Sehr gerne. Ich musste den Hobbit in der Schule als Lektüre lesen und habe mich gelangweilt. Ein Jahr später hielt ein Junge, den ich ganz cool fand, ein Referat zum Herrn der Ringe. Da ich Gesprächsstoff brauchte, habe ich mir das Buch von ihm ausgeliehen, obwohl er meinte, es sei die Fortsetzung der langweiligen Lektüre aus dem letzten Schuljahr. Mit dem Jungen wurde es nichts, aber mit mir und dem Herrn der Ringe. Seitdem habe ich das Buch sicher 30 Mal gelesen. Auch den Hobbit weiß ich inzwischen zu schätzen. Ich lese ihn regelmäßig mit meinen SchülerInnen. Wir schreiben Geschichten, die Mittelerde spielen, haben mit einem Briefprojekt, bei dem die SchülerInnen als Zwerge die ganze Zeit Briefe schreiben, sogar mal einen Wettbewerb der Deutschen Post gewonnen. Sehr cool. Ihr seht, ich sorge für Nachwuchs unter den Tolkien-Fans und dennoch hätte ich es nie geschafft, das Silmarillion zu lesen. Dabei habe ich es mehrfach versucht. Nun aber, unterstützt durch den Podcast, hat es geklappt. Mich stören Ungereimtheiten etc. übrigens gar nicht. Was wohl daran liegt, dass ich auch regelmäßig das Alte Testament lese und mich trefflich in die Überlieferungsredaktionsgeschichte hineinsteigern kann. Schicht um Schicht und oft weiß man eben nur, dass man nichts weiß. Soweit in einigermaßen Kürze. Danke für den tollen Podcast. Ab jetzt bin ich live dabei.
Herzlich willkommen.
Ja. Ja, da dachte ich auch so, dann hier die Sprache und da die Sprache und ich könnte hier noch eine Sprache lernen und dann noch eine Sprache. Und ich so, ich habe es ja nicht so mit Sprache, wie vielleicht die einen oder anderen wissen. Ich habe ja damals Französisch nur aus Trotz gewählt, weil die Erwachsenen haben ja gesagt, krieg, Französisch ist nichts für dich. Und das war so dummerweise meine Sturm- und Drang-Trotz-Phase. Und ich habe es auch immer geschafft, im ersten Halbjahr die 5 zu kriegen und im zweiten Halbjahr mich auf eine 4 zu retten, bis auf im letzten Schuljahr. Also ich habe tatsächlich eine 5 in Französisch auf meinem Abschlusszeugnis, zumindest der 10. Danach ging es ja weiter. Ja, da bin ich sehr froh, dass du an meiner Seite bist, Maria, und mir die Sprachen zumindest versuchst nahezubringen. Schauen wir mal, wie weit ich sie auch behalten kann. Dann würde ich mal
Ehrlich ist das ja nur Wiederholung in diesem Kapitel, aber dazu kommen wir später.
Ja, gut. Kann man auch so sehen. Ich sehe es lieber etwas anders. Ich mache mal das nächste Feedback auch. Da musst du dir nicht selbst die Frage stellen und sie beantworten. Mr. Snrp schrieb, erstens, Maria, hast du das Silmarillion eigentlich auf Niederländisch fertig gelesen?
Nein.
Wieso nicht? Das steht jetzt zwar nicht, aber das würde ich jetzt gerne wissen.
Weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, das Silmarillion nochmal zu lesen. Und dann ganz viele andere Sachen auf Niederländisch gelesen habe. Ich glaube, das ist die beste Gründung. Ich muss wirklich extrem viel Niederländisch lesen. Und zwar extrem viel Niederländisch aus dem 19. Jahrhundert. Und dann hatte ich nicht mehr so das Bedürfnis noch in meiner Freizeit Niederländisch, archaisches Niederländisch zu lesen.
Aber wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, bring mir doch mal eine schöne niederländische Ausgabe mit. Weil ich glaube, eine Silmarillion-Ausgabe im Niederländischen habe ich noch nicht. Und da ich ja auch Niederländisch spreche, lese und verstehe, würde ich mal gucken, wie es ins Niederländische übersetzt worden ist.
Da müsste ich tatsächlich mal gucken, dass ich noch zu einem Buchladen komme, weil ich weiß, dass alle Buchläden bei mir in der Nähe keine Silmarillions haben. Gewohnheitsmäßig. Skandalös.
Und dann gibt es noch ein zweites losgelöst von der ersten Frage. Bitte schaut euch dieses Bild an. Zu sehen ist die amerikanische Fassung von Wer wird Millionär? Und hier gibt's die Frage, who wrote the Silmarillion? A. J.R.R. Tolkien, B. Bilbo Baggins, da fehlt das C, aber ich sag's trotzdem, C. Christopher Tolkien, D. Jetzt bitte, Maria, übernehmen Sie.
Sorry, ich war gerade woanders, Moment.
Elfwine.
Elfwine.
Elfwine oder D. Elfwine.
Tja, Tobias.
Es ist jetzt aus juristischer Sicht ist es Christopher Tolkien.
Ah, immer diese Menschen, die sich ins juristische Flüchten.
Ja, also er ist zumindest der Herausgeber, unter seinem Copyright fällt das Ganze. Die Urteil, also ein Großteil der Text hat ja Tolkien geschrieben und ich glaube, Christopher hat doch auch eine Handvoll Übergänge geschrieben oder Sachen zu Ende gebracht oder nicht?
Ja, teilweise mehr oder weniger. Das kommt aufs jeweilige Kapitel an. Aber generell ja.
Also ist es, fies wäre es jetzt, wenn er die 50-50-Joker nimmt und Bilbo Baggins und Elfwine rausfliegen und dann die Frage bleibt, Tolkien oder Tolkien?
Ja, dementsprechend guckt der arme Mann ja auch. Ja, wir werden es euch natürlich verlinken und dann könnt ihr selber uns schreiben, was ihr denn glaubt, wer das Silmarillion geschrieben hat. Ich glaube, es gibt auch mehr mögliche Antworten. Ich glaube, es steht auch, sind auch aufgeführt hier, Rumil und Pengoloth. Ero Iluvatar? Das hat ja noch jemand vorgeschlagen. Oh, Guy Gavriel Kay. Die Person, die zusammen mit Christopher Tolkien das Silmarillion bearbeitet hat. Oh, Bilbo wird ja auch vorgeschlagen in den Kommentaren.
Ja, aber Bilbo steht ja auch als B, als offizielle Antwortmöglichkeit. Also Frodo wäre interessanter.
Naja, den würde ich eher ausschließen. Obwohl, es wäre dann quasi wie Christopher zu seinem Vater, wäre dann Frodo zu Bilbo ein bisschen.
Aber hier steht auch, ne, didn't Edith Tolkien transcribe a bunch of the typo scripts?
Ja, nicht so wirklich viele, ein paar, aber nicht wirklich.
Aber wir haben noch ein Feedback, Maria.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein Feedback verbessert habe, dass ich gerade auch dabei bin, einzufügen.
Dann haben wir noch zwei Feedbacks, Maria.
Aber das andere Feedback ist für den Vergleich mit dem Silmarillion später.
Gut.
Moment mal. Gleich bin ich wieder voll bei dir.
Kein Problem.
Hat er es jetzt eingefügt? Okay, das lassen wir jetzt einfach so, auch wenn da komische Sachen beistehen. Oh ja, es ist ein altes Feedback, ein ganz altes Feedback. Mittlerweile ist es so, dass uns Leute regelmäßig Feedback zu alten Folgen schicken und ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Wenn es einfach nur Fragen sind, dann antworte ich auf die E-Mail halt. Aber jetzt gibt es einen etwas längeres Feedback, was keine Frage ist, und zwar zu Folge 17. Jetzt muss ich gerade mal nachgucken, worum es denn in Folge 17 überhaupt ging. alle Episoden. 17, Folge 17. Vom harmonischen Familienleben der Elben.
Wir haben Geburtstag und ihr bekommt die Geschenke. Vom
3.10. Langes Pferd. Wow.
22.
Ja, da hatten wir unseren ersten Geburtstag. Es geht ums Kapitel von den Noldor in Beleriand und von Maeglin. Oder Maeglin. Und, genau. Und Alice schreibt dazu: Liebe Maria, lieber Tobias, erstmal vielen lieben Dank. Endlich traue ich mich, das Silmarillion zu lesen und habe auch schon fleißig Werbung gemacht, dass es viele Leute mit eurer Hilfe auch endlich versuchen oder nochmal versuchen. Ich bin ja innerhalb von 2 Wochen schon hier und kann es kaum erwarten, alles zu lesen und zu hören. Da Tobias jetzt sehr oft die Angst äußerte, dass die Elben mit kleinen Populationen in die Inzucht rutschen, möchte ich hier kurz eine kleine Rückmeldung geben. Es reichen teilweise 50 Individuen, um Inzucht zu vermeiden. Siehe Artikel unten, da wurde uns noch ein wissenschaftlicher Artikel verlinkt. Ich glaube, es werden in der Stadt Gondolin und auch bei den anderen Gelegenheiten doch immer genug an Personen anwesend sein. Außerdem wissen wir ja nicht, wie genau die DNA von Elben aufgebaut ist und ob es da noch andere Unterschiede zu Menschen gibt, wenn ein Bienchen zum Blümchen findet. Macht bitte weiter so, ich höre mich, ihr hört euch, wir hören uns alle gegenseitig. Credits gehen hierfür an Cold Mirror. Liebe Grüße, Alice.
Ich war bei dem Namen spektrum.de gerade etwas vorsichtig, weil es gibt die eine oder andere Schwurbelseite, die ähnlich klingt. Das wollte ich eben kurz nachgucken. Spektrum.de, ehemals Wissenschaft Online, ist das Online-Magazin, das Online-Wissenschaftsportal der Zeitschrift Spektrum, die Wissenschaft, mit Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und angrenzende Nachbarwissenschaften, Archäologie, Psychologie, werden über spektrum.de neben der Online-Zeitung spektrum.de die Woche verschiedene Online-Fachlexika des 2007 von Springer Science and Business Media gekaufte Spektrum akademischen Verlages sowie Online-Fachwörterbücher des Langenscheids Verlags vertrieben. So. Das war doch keine Schwurbelseite, die ich dachte.
Und es, uns wurde geschickt der Link zur Minimum Viable Population, also die mindestvariable Population oder die mindestlebensmögliche Population. Kurzfristig sollte eine MVP nie weniger als 50, langfristig nie weniger als 500 Immobilien umfassen. 50-500-Regel. Ja, ich glaube, auf die kommen die Elben gerade so.
Diese Zahlen basieren auf der Inzuchtsvermeidung. Okay.
Also eigentlich, soweit ich weiß, ist es sogar möglich, mit weniger als 50 Immobilien auszukommen, wenn man eine gute Heiratspolitik hat und sich quasi immer untereinander verschieden kreuzt. Zumindest gibt es in Australien Gesellschaften, die deutlich weniger als 50 Leute oder 50 heiratsfähige Leute zur gleichen Zeit ausmachen. Und die schaffen es auch immer irgendwie. Zumindest sind die Leute nicht alle völlig bekloppt. Also, okay, das war jetzt, glaube ich, ein bisschen politisch inkorrekter Kommentar. Sorry, aber
ja, wobei bei solchen Sachen, ich weiß, wir schweifen gerade kilometerweit ab. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es auch in Island eine App gibt, die halt prüft, wenn man jemanden kennenlernt, in welchem Verwandtschaftsverhältnis man steht. Da ist wohl zwischenzeitlich...
Moment!
Was?
Diese App existiert, wird aber nicht benutzt. Das haben mir mehrere Leute aus Island schon gesagt. Das ist diese App wurde irgendwann mal entwickelt vor ein paar Jahren. Dann kamen die irgendwie, wo sie international sehr populär. Ist heute aber nicht mehr, wird nicht verwendet auf Island.
Okay. Ich habe
und wurde auch nie verwendet, bis auf so 1-2 Monate oder so.
Okay, ich habe mich hier jetzt nur auf den Titel, ich beziehe mich hier auf den Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Aber wenn das schon wieder obsolet ist, aber wie gesagt, trotzdem ist das so das, was mir auf jeden Fall in der Thematik im Kopf geblieben ist, woran ich dann zwangsläufig denken musste. Aber wenn das ja nicht mehr der Fall ist.
Also es war nie Pflicht, das war einfach ein Gag, den jemand sich ausgedacht hat. Es ist nicht so, dass das eine offizielle staatliche Sache oder so gewesen wäre.
Ah, okay.
Und auch in Deutschland, also wenn du in einem kleinen Dorf aufwächst und dann eine Person heiraten möchtest, die auch aus diesem kleinen Dorf kommst, dann fragt dich auch niemand, ob du zu nah mit der verwandt bist. Also von daher, ich konnte jetzt noch, es ist tatsächlich eine Sache, für die ich mich relativ stark interessiere, diese Sachen. Aber wir sollten jetzt nicht so weit abschweifen in dieser eh schon sehr schweifigen Folge, denn wir haben ja noch einiges vor heute.
Egal, wie ich es drehe und wende, um an diesem
Du möchtest prokrastinieren.
Ich doch nicht.
Du möchtest nicht doch mal über die Schöpfungsgeschichte reden, Tobias. So kenne ich dich ja gar nicht.
Ja.
Was ist denn da passiert in den letzten 4 Jahren, oder 3 Jahren?
Ich habe keine Ahnung, aber fang einfach mal mit der Geschichte des Kapitels an.
Okay, ich wollte dich eigentlich fragen, wie das Kapitel gefallen hat, aber okay, ich stelle mich auf eine sehr anstrengende Folge ein. Also Geschichte des Kapitels wird ja auch ein bisschen in der Einladung zum Kapitel erzählt, was Tolkien da selber sagt. Oh, ich sollte im Voraus noch sagen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das ist die dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen. Und vorher waren wir immer krank oder sonst verhindert. Und ich habe dieses Dokument, aus dem wir hier vortragen, habe ich vor, ich glaube, 3 Wochen geschrieben. Ich habe keine Ahnung mehr, was in diesem Dokument drin steht. Und ich habe auch relativ wenig Ahnung, was im Kapitel vorkommt. Aber es wird jetzt ein bisschen Improvisationstheater. Aber ja, ich habe mich richtig erinnert. Also im Brief schreibt Tolkien, in einem Brief von 1964 hat Tolkien geschrieben, dass er diesen Text geschrieben hat, während er am Oxford English Dictionary gearbeitet hat. Und das hat er 1918 getan. Und darum wird dieses Kapitel auf Ende 1918 datiert. Und es gibt auch einige Hinweise darauf, dass dieses Kapitel relativ spät geschrieben wurde. Es tauchen zum Beispiel Charakter aus wie Tevildo, den wir schon aus der Beren-Dulthien-Folge kennen, oder Tuor und Bronwek aus dem Fall von Gondolin, die zu dem Zeitpunkt im Buch der verschollenen Geschichten selbst natürlich noch nicht vorgekommen sind. Zur Erinnerung, die ersten Texte des Buchs der verschollenen Geschichte wurden vermutlich 1917 geschrieben. Also wären wir jetzt ein Jahr, fast anderthalb Jahre später. Es gibt Leute, die sagen, dass das nicht stimmt. Darin werden wir uns jetzt aber nicht hinbewegen, weil es da um ganz viele verschiedene Dinge geht, die relativ komplex werden, ziemlich schnell. So viel zur Geschichte des Kapitels. Das Kapitel beginnt, wie sehr häufig der Fall im Buch der verschollenen Geschichte, mit einem Verbindungsstück. Weil wir ja diese Rahmenhandlung haben mit Eriol, darum Tolkien die Geschichte noch mal einleitet durch diese Verbindungsstücke. Und Tobias, wie hat dir denn das Verbindungsstück wenigstens gefallen? Hat dir das wenigstens ein bisschen zugesagt?
Ja, doch. Also wie gesagt, es ist für mich ist es halt einfach sehr schwer, dass ich mich noch nicht mit der Art und Weise des Buches, also mit dem Gesamtkonzept anfreunden kann. Obwohl ich es eigentlich weiß, ist aber so diese, hört sich jetzt blöd an, aber ich kann es gerade nicht anders beschreiben, so die emotionale Ebene passt da noch nicht. Ich habe ja auch sehr lange gebraucht, um zu akzeptieren und zu verstehen, dass man das Silmarillion eher als eine Chronik lesen müsste. Und hier ist es halt einfach, ich würde viel lieber diesen kompletten Sermon links und rechts wegschmeißen und mich einfach nur auf die Geschichten einlassen, ohne den ganzen Rotz in großen Luftanführungszeichen, die Christopher zur Einordnung geschrieben hat, weil ich feststelle, das interessiert mich.
Die hat Christopher nicht geschrieben. Die hat Tolkien geschrieben.
Die Einordnung des Kapitels, das ganz am Anfang und so?
Nee, aber danach, die Abgleichwohl, sagte Eriol.
Ja, das meine ich ja nicht. Ich sag ja so, das finde ich ja cool. Das habe ich auch.
Du meinst den Kommentar.
Genau, aber die Einleitung, die Kommentare und Co., das meinte ich. Und ich hätte am liebsten eine Edition, wo das alles fehlt und ich halt einfach die Kapitel habe, wo nur die Geschichte erzählt wird, also auch gerne mit Übergängen und so, also alles, was von, in Anführungszeichen, von Tolkien ist, aber nicht diesen kompletten Erklärschmann. Weil das fand ich ja super faszinierend. Ich hatte dir auch gesagt, beim ersten Kapitel habe ich das Kapitel gleich irgendwie 3, 4, 5 Mal gelesen, weil ich es einfach so cool fand und ich ja schon kurz davor war, weiterzulesen. Und ich es halt immer wieder gelesen habe. Und so die eigentlichen Stories, die finde ich eigentlich ziemlich cool. Aber so der komplette Kladderadratsch drumherum, da fremdel ich halt aktuell noch mit. Also das Kapitel an sich ist wunderbar und ist jetzt nicht mein Lieblingskapitel. Gut, ich habe ja auch erst 2 gelesen, aber da dachte ich, ich konnte mich sofort wieder irgendwie wie reinversetzen, wie sie dann auch im Hof sind. Und das mit der Krähe und oder was eine Amsel, ich weiß es gerade, eine Amsel was, glaube ich. Und herrlich.
Ja, puh. Glück gehabt. Ansonsten wäre es eine sehr schwere Staffel geworden.
Ja, also wie gesagt, also die Geschichten an sich, ich nenne es jetzt einfach mal Geschichten so in meinem, diese waren besser als das Silmarillion, weil es halt eher wirklich so diesen Erzählcharakter hat.
Auch das freut mich sehr. Ich hatte, als du gerade angefängst, dachte ich, oh Gott, was kommt denn jetzt?
Nee, auch wenn ich natürlich in meinem Kopf immer wieder sofort die Verbindung ziehe, ja, das ist im Silmarillion, das ist im Silmarillion, zwangsläufig das, und mich dann immer wieder denken muss, ja, die Geschichten sind vorher geschrieben und es ist nicht immer alles gleich. Aber wie gesagt, so, wenn ich versuche, das halt einfach auszuknipsen und die Namen in meinem Kopf durch was anderes ersetze, macht es noch mehr Spaß. Und wenn ich nachher die Geschichte ganz gelesen habe, werde ich sie mir dann auch nochmal mit der Verknüpfung zum Silmarillion durchlesen, die wir dann ja auch besprochen haben werden.
Okay, also ja, ich bin echt gerade sehr erleichtert, dass es dir so gut gefällt. Aber ja, die Kommentare von Christopher sind, habe ich ja schon mal gesagt, erstens relativ unzugänglich, finde ich die. Es hat mir auch jetzt zum ersten Mal eine Person zugestimmt, dass er manchmal sagt, es ist nicht so, dass es nicht so ist. Aber ja, und auch nochmal, also Tobias, du musst es leider lesen. Unsere Zuhörer hingegen müssen es nicht lesen, das hatte ich ja schon mal gesagt.
Du meinst die Kommentare, ne?
Genau, die Kommentare dürft ihr ignorieren. Ihr kriegt auch dann am Ende die Urkunde, die Teilnahmeurkunde. Aber Tobias, du musst das lesen.
Ja, leider. Dann lese ich lieber noch die Kommentare vor, die wir eingereicht haben. Kommen wir zum Verbindungsstück.
Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, aber das Verbindungsstück. Wir kriegen einen kleinen Einblick in das Wichtigste natürlich vom ganzen Kosmos, nämlich die Sprachen. Dank dem guten Rumiel, den wir jetzt etwas besser kennenlernen. Und der wird uns auch vorgestellt. Tobias, möchtest du einmal das erste Zitat vorlesen?
2 der Hausleute baten Eriol, ihnen zu folgen. Einer von diesen war der Türhüter, der ihm zuvor auf sein Klopfen geöffnet hatte. Er war vom Alter gezeichnet und grauhaarig und nur wenig aus der Schar sahen aus wie er. Der andere dagegen hatte ein wettergegerbtes Gesicht und große, von Fröhlichkeit strahlende blaue Augen, war sehr schlank und zierlich, ohne dass jemand hätte sagen können, ob er 50 oder 10.000 Jahre alt war. Dies nun war Liveren und Winzigherz.
Ilverin, das ist ein I.
Ilverin und Winzigherz. Ich mag den Namen Vince Kerz.
Ja, das sind zwei wichtige Personen aus diesem Hausstaat, neben den beiden, neben dem Hausherrn und der Hausherrin. Den Türhüter, der Rumil heißt, das wird aber in dem Moment nicht erwähnt, und Winzig Herz, der Hüter des Gongs. Ja, Winzig Herz, super Name. Einer der vielen sehr guten Namen. Meine Lieblingsnamen kommen erst noch und sind leider auch auf Deutsch nicht ganz so schön wie auf Englisch. Aber ja, also die beiden geleiten jetzt Eriol zu seinem zu seiner Unterkunft und ich habe hier den Kommentar geschrieben. Eriols Unterkunft ist zum Glück auch sehr wholesome. Was ja so ein bisschen Zusammenfassung vom ganzen Setting ist von diesen von dieser Rahmenhandlung, ist einfach alles sehr wholesome. Wie übersetzt man wholesome gut auf Deutsch? Ich weiß nicht. Es ist alles sehr behaglich, gemütlich, nett, schön, wohlbekömmlich. Alles ist voll mit rosa Einhörnern. Ja, und überall, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, fällt so ein leicht gedimmtes Licht, so ein leicht gedimmtes Herbstlicht fällt überall rein. Das ungefähr ist der Vibe von diesem Verbindungsstück und eigentlich auch vom ganzen, ganzen Rahmenhandlung. Und Tobias, kannst du mir mal sagen, ob du mir zustimmst, als dieser Stück erzählt wird, wie Eriol zu seiner Kammer geführt wird und wie er da hinkommt, war meine erste Assoziation, war das College in Oxford, in dem ich dieses Jahr übernachtet habe, nämlich Magdalen. Es hätte da spielen können, weil da geht man auch so die Treppe hoch und da ist man unterm Dach und das alles so schön klein gemütlich und alles aus so altem dunklen Holz.
Ja, also das Magdalen habe ich jetzt selbst noch nie genächtigt, aber ja, das kann durchaus eines der vielen Räumlichkeiten sein. Also im Christchurch gibt es ähnliche Unterkünfte, also aber ich glaube, da tun sich die Unis alle nichts. Also ja, ich stimme dir zu, das ist eine gute Beschreibung, wie es an den Universitäten in Oxford auch heute noch aussieht.
Ja, einfach so sehr gemütlich und alles ein bisschen heruntergekommen, aber auch sehr gemütlich. Genau, und da schläft Eriol und es ist alles einfach wunderschön und toll. Und nach dem Aufstehen geht er dann nach draußen und trifft dort auf den Türhüter, nämlich Rumil. Und Rumil ist gerade sehr erzürnt darüber, dass ein Vogel in einer Sprache singt, die er nicht kennt. Denn, Tobias?
Ich habe gleichwohl über das Studium all der Sprachen der Valar und Eldar graue Haare bekommen.
Ja, der arme Rumil, der ist ein Linguist oder ein Philologe vielleicht. Ich fühle mich sehr mit ihm, wie auch schon in meinem Feedback angemerkt wurde. Und jetzt kommt ein Teil über die Sprachen, über die verschiedenen Sprachen der Elben, wo man wirklich merkt, was so Tolkiens Lieblingsthema auf der Welt ist, nämlich Sprachen und wie sie sich entwickeln. Und jetzt suche ich gerade ein Zitat, kommt das hier gar nicht vor.
Aber ich fand es auch geil, wie dann Rumil sagt, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welches Insekt es war, die man so vorgesummt hat, damit die endlich mal reden.
Echt? Das kommt da vor? Ich kann mich schon wieder nichts erinnern. Ich habe keine Ahnung. Da ging es vielleicht um Vögel?
Mit den Vögeln ja auch. Vor allem kommt da ja, oh Gott, ich und Namen, die Katze.
Wildo?
Tivildo ins Spiel, was ich auch sehr cool fand.
Ja, genau, wir kriegen einige Hinweise auf spätere Geschichten. Oh, ich hab's. Habe ich nicht den sprachlosen Käfern alberne Liedchen vorgesummt, um sie zum Sprechen zu bewegen?
Genau, danke. Dann waren es einfach nur Käfer und nicht keine bestimmte Gattung. Aber wie gesagt, ich habe den Typen irgendwie sofort ins Herz geschlossen. Der war halt einfach cool, oder der ist halt einfach cool. So habe so ein schönes Bild vor Augen von Rumil und bin auch sehr froh, dass Eriol da so viel nachfragt.
Ja, hier ins Pad habe ich reingeschrieben, im weiteren artet das Verbindungsstück in eine Vorlesung über elbische Philologie aus. Es ist eine Sache, die man nicht unbedingt erwartet in einem Fantasy-Buch. Es kommt auch nach der Stelle mit dem Käfer, kommt mein Lieblingszitat von Tolkien tatsächlich, oder das Lieblingsstelle aus seinem Buch, nämlich, zuweilen habe ich mich gar mit den Sprachen der Menschen abgemüht. Melkor möge sie holen. Sie fließen und verändern sich und fließen. Und wenn man sie gefasst hat, sind sie nichts als ein ungefügter Stoff, aus dem man mit Mühe Lieder und Geschichten machen kann. Ganz toll. Ich habe einige Buchprojekte in meinem Kopf, in denen das als sehr gute erste Zitat sein könnte. Aber ja.
Die Sprache, nicht die Welt, sondern die Sprache ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser.
Tobias, du bist gerade ganz kurz auf etwas zu triggern, was einer Vorlesung, was eine Vorlesung über elbische Ufologie noch überschreitet. Ich bin nämlich gerade dabei, hier zu beschäftigen mit Language Diversification Models, also Modelle, die sich damit beschäftigen, wie Sprachen sich verändern. Und also das ist eines der Themen, wo ich nicht nur einen 15-Minuten-Vortrag halten kann oder einen 50-minütigen, sondern einen 50-stündigen Vortrag. Möchtest du das, Tobias?
Also ich muss dann machen wir es einfach hier so, dann machen wir das auch als Podcast für mich. Dabei kann ich wunderbar den Keller aufräumen. Wenn ich Fragen habe, frage ich einfach zwischendurch nach. Und nein, lass uns hier erstmal bei dem Verbindungsstück bleiben. Das ist so, okay. Ich weiß, es gibt so, kennst du das nicht? Also ich habe so gewisse Wörter, wenn die in Kombination fallen, wie im Wandel, da bin ich irgendwie sofort, auch wenn es Baumbart gesagt hat, bei der Peter Jackson-Verfilmung, wo Galadriel, das ich glaube, im Intro zum zweiten Teil sagt, oder ich weiß auch gar nicht, ob es im ersten Teil ist.
Es müsste im ersten Teil sein, oder?
Genau,
zweiten Teil.
Im ersten, da sieht man, glaube ich, wie die Ringe gezeigt werden und so.
Ah, ja.
Lange Rede, kurze, aber ich habe einfach so gewisse Wörter, die triggern bei mir irgendwie so sofort Assoziationen. Und als du gesagt hast, das ist irgendwie so alles im Wandel, so, ja, ich spüre es in der Luft.
Und im Wasser.
Ja, und überhaupt. Aber komm, lass uns mal weiter mitmachen.
Genau, als nächstes habe ich geschrieben, genau, Ewald fragt Rumi, Sprachen der Elben, aber dazu werden wir später reden. Ich habe dazu natürlich extra einen Unterpunkt gemacht, darüber, wie sich die ganzen Elbensprachen, was es damit auf sich hat. Und zum Schluss bittet Erion aber um Geschichten über die Valar. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Ja, fand ich auch sehr cool. Überaus erhaben sind die Dinge, nach denen ihr fragt. Und die wahre Antwort liegt jenseits der Grenzen der ewigen Zeit, wohin selbst der Blick Rumils, der Uralten der Noldodi, nicht dringen kann. Und alle Geschichten von den Valar und von den Elben sind so miteinander verknüpft, dass man es schwerlich wagen kann, einen einzelnen davon zu deuten, ohne ihre ganze große Geschichte darzulegen.
Das ist doch eine schöne Einleitung eigentlich zur Ainulindale oder zur Musik der Ainur, wie es da noch heißt.
Ja.
Vielleicht ein bisschen eine Einleitung zum ganzen Buch, also wie wir die Geschichten lesen sollen, bitte. So, jetzt habe ich hier einen Kommentar eingefügt, von dem ich gerade mal lesen muss, was drinsteht. Ich habe mich wieder erinnert. Also, es ist ein Kommentar von Diro, der uns ja regelmäßig mit Kommentaren beehrt. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Hallo Maria und Tobias. Bevor ich mich an die Hausaufgaben mache, wollte ich noch auf die einleitenden Teil der Rahmengeschichte eingehen. Rumil ärgert sich über einen Vogel, wobei mir noch nicht ganz klar ist, warum er sich eigentlich ärgert. In dem, was Rumil so von sich gibt, werden die Valar eingebunden. Auf die Art und Weise, wie man über Gott und den Teufel in Redensarten spricht. Mandos, Rumil würde am liebsten den Vogel wegen seiner Keckheit zu Mandos schicken. Manwe, der König Miril I. Turing möge von Manwe beschützt werden. Aule, dank der Güter Aules hat Rumil in Kör sehr viel gelernt. Melko hingegen wird genauso, aber öfter und nur im negativen Kontext erwähnt. Rumil mag die Sprachen der Menschen nicht. Melko mögen sie holen. Rumil hat sich seine Knechtschaft unter Melko erleichtert, indem er sich die Sprachen angeeignet hat. Rumil bezeichnet den Vogel als ungeratenes Kind Melkos. Tolkien nimmt dann die Neugier darüber und legt sie ihr Eriol in den Mund und fragt, was es mit diesem Namen auf sich hat. Der Leser hat aber schon so eine Vorstellung, dass die Valar gut, Melko böse und alle zusammen göttliche Wesen sein müssen. Ich finde, Tolkien hat das geschickt eingefädelt. Gruß, Diro.
Ja, finde ich auch. Tolkien hat wunderbar gelöst. genau, also alles, was irgendwie im Silmarillion fehlt, nämlich der Kontext, wird uns hier, oder nicht der Kontext, sondern was ja auch im Vorwort zum, was Christopher auch in seinem Vorwort zum Buch der verschollenen Geschichte erzählt, Nämlich, dass eins der Probleme beim Silmarillion ist, dass viele Leute haben, dass es da keine Person gibt, die uns so sanft an die Hand nimmt und durch die Geschichte führt, was ja die Hobbits sind im Hobbit und im Herr der Ringe. Und das haben wir hier eben durch Eriol, der schon mal immer die Sachen denkt, die wir eigentlich denken sollen, damit wir dann auf dem richtigen Standpunkt sind. und nicht so ganz unbedacht reingeschmissen werden in diese Geschichten.
Gut, dann haben wir hier noch ein Zwischenkapitel, Maria.
Genau, Elder und Gnome, das ist einer von den Kommentaren zum Verbindungsstück, weil dieses Kapitel hat ja auch einen Kommentar zum Verbindungsstück. Und da geht's eben wieder um Sprachen, darüber werden wir später sprechen. Und Christopher redet aber auch relativ ausführlich darüber, über die uneinheitliche Verwendung von Elder, Tolkien in diesen Texten verwendet. Das kann man sich durchlesen, falls mich dafür interessiert. Das Wichtige, was man sich merken sollte, ist, dass die Gnomen, das sind Elben, das sind manchmal Elder, aber niemals zu keinem einzigen Zeitpunkt sind alle Elder Gnomen. Also manchmal sind alle Gnomen Elder, aber nicht alle Elder sind Gnomen. Und manchmal sind Gnomen keine Elder. Es ist relativ kompliziert, aber ich denke, das wird uns nicht so viel behellen. Aber das war einer der Punkte, wo Christopher eben so eine ellenlange Diskussion einfügt, die vielleicht nicht ganz so hilfreich ist, möchte man sagen, weil sie auch wieder relativ verschachtelt ist. Also ich komme einfach nicht mit Christophers Schreibstil klar, überhaupt nicht. Ich finde das richtig anstrengend zu lesen. Aber ja.
Jetzt oute ich mich ja nochmal und als jemand, der die History of Middle-Earth immer nur dann liest, wenn ich was nachschlagen muss, ist es da denn besser gelöst? Also war das wirklich so die Anfangsschwierigkeiten oder ist die History eigentlich genauso, ich nenne es jetzt mal bewusst böse, krude geschrieben?
Teilweise ist das auch so. Also sobald Christopher längere Texte schreibt, wird es teilweise sehr schwer zu folgen, finde ich. Ich kann doch gar nicht genau sagen, woran es liegt. Also einmal dieses, wie gesagt, ist es nicht so, dass es nicht so ist. Das macht er manchmal, aber dann auch, er zieht die Sachen irgendwie immer so von hinten auf, so eine ganz komische Art und Weise, dass man immer den Text einmal komplett lesen muss und dann wieder an den Anfang zurückgeht, nochmal lesen muss, damit man dann endlich versteht, was gemeint ist. Ich würde sagen, auch in der History of Middle-Earth ein Problem. Ich weiß nicht, ob es allen Leuten so geht, da könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr mit Christophers Kommentarstil klarkommt. Aber ich finde es wirklich, ich habe da irgendwie echt, mein Gehirn verknotet sich da mal direkt.
Gut, da bin ich zumindest sehr froh, dass das nicht nur mir so geht.
Sind wir schon mal zu zweit.
Ja.
Und damit haben wir recht.
Sehr kurz. In diesem Podcast haben wir da sowieso immer recht, aber jetzt auch
100% generell. 100% der Mitglieder des Podcasts sind übereinstimmender Meinung.
Du, dann lass uns doch mal mit der Musik der Ainur weitermachen zum Herzstück dieses Kapitels.
Ja, und lass uns aber kurz zurückversetzen. Vor drei Jahren saß ich hier mit einem etwas nörgeligen Tobias.
Hey, nur etwas?
Mit einem stark nörgeligen Tobias, der sehr ungehalten darüber war, dass er jetzt diese Schöpfungsgeschichte lesen muss und sich mit so Dingen wie Göttern auseinandersetzen muss und einem Schöpfungsgott und sowas. War es denn besser diesmal?
Sagen wir mal so, ich wusste, ich werde es überleben. Und ich habe ja auch gesagt, wenn ich das in Marion lese, überspringe ich diese Kapitel trotzdem nach wie vor, weil es halt einfach nicht meins ist. Ich habe sie hier gelesen. Ich würde sie schon unterm Strich etwas besser bewerten als im Silmarillion. Einfach ob der Erzählart, tut mir aber halt immer sehr noch sehr schwer, ne, wir sind auch gerade erst beim zweiten Kapitel, dass halt nicht immer alles eins zu eins auf Silmarillion direkt zu münzen, weil ich noch nicht weiß, ob da jetzt wirklich das Silmarillion mit gemeint ist, ob das jetzt also wirklich eine Eselsbrücke ist, die ich mir bauen kann, oder ob das Ganze jetzt halt einfach nur eine Vorgeschichte ist, aber jetzt an und für sich mit diesen Pagen aus dem Silmarillion nichts zu tun hat.
Also ich würde es so sagen, in unserer Welt, aus der Entwicklungsgeschichte des Kapitels, hat dieses Kapitel natürlich extrem viel zu tun mit der Ainulindale, die wir später im Silmarillion finden. Weil Tolkien das erzählt Christopher auch im Kommentar, quasi ab diesem Punkt, als dieser Text einmal stand, hat er den von diesem Text ausgehend immer weiter umgearbeitet. Aber das werdet ihr gemerkt haben beim Lesen, er ist extrem ähnlich wie die Geschichte von der Handlung her, wie im Silmarillion. Es gibt extrem viele unterschiedliche Details, aber die die Handlung, die Charaktere, die auftreten, auch vielleicht die Intention, könnte man sagen, das ist alles schon da. Und das hat Tolkien dann einfach immer nur weiter und weiter, weiter bearbeitet. Und wenn man sich diese ganzen einzelnen Texte, die eben auch in der History of Middle-earth veröffentlicht sind, anschaut, dann kann man da wirklich richtig schön durchgehen, wie er da einzeln die Details umgestellt hat. Von daher hat das natürlich extrem viel damit zu tun. Andererseits, das ich ja auch schon öfter gesagt habe, ich kann nur empfehlen, diese Texte als eigenständiges Buch zu betrachten. Und wir werden auch gleich wieder über Vergleich mit dem Silmarillion reden und so weiter. Aber ich denke, man gewinnt nicht unbedingt etwas dadurch, dass man das tut. Man gewinnt dadurch mehr Verständnis aus einer, ich will nicht sagen literaturwissenschaftlichen Perspektive, aus einer, man gewinnt mehr, man lernt mehr über Tolkien als Autor vielleicht oder über Tolkiens Werke, aber man lernt nicht mehr über die interne Geschichte, weil man die ganze Zeit sucht, wer sind denn dieses Elbenvolk, das ist doch dann das Elbenvolk und das tut dann das im Silmarillion. Das bringt euch alles nichts, weil die Leute fallen sich teilweise ganz anders. Also ich kann wieder nur sagen, wenn da irgendein Charakter vorkommt, der den gleichen Namen hat wie ein anderer Charakter, dann müsst ihr trotzdem aufpassen, dass ihr das nicht die Eigenschaften vom einen Charakter in den anderen Charakter reinwerft, sondern dass er irgendwie sagt, das ist jetzt eine Person, die heißt Manwë und diese Person Manwë tut diese und diese Dinge und diese Person ist Manwë 1 und dann haben wir noch Manwë 2 im Silmarillion und das ist eine andere Person, die andere Dinge tut. Und damit müssen wir klarkommen.
Ja, wie gesagt, das wird mit Sicherheit einfach ein bisschen dauern. Also ich bin einfach, habe ich auch im Silmarillion festgestellt, ich bin in so einer Hinsicht einfach ein viel zu verkopfter Mensch. Mein Kopf ist nonstop auf der Suche, Verbindungen zu ziehen, Abkürzungen zu nehmen, Sachen zusammenzufassen und das funktioniert halt einfach bei diesem Werk nicht. Und das ist aber halt etwas, das ich nicht dem Werk ankreiden kann, weil das ist ein Problem in Anführungszeichen, weil es behindert mich ja jetzt nicht, dass ich mit der Art und Weise habe, wie nun mal mein Kopf funktioniert. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, genauso wie wir beide vor 3 Jahren nicht davon ausgegangen sind, dass ich sage, ach ja, doch, wird jetzt zwar nicht mein Lieblingsbuch, aber ich verteufel es auf jeden Fall nicht mehr und ich lese es mir auch gerne noch ein zweites oder ein drittes Mal durch. Wahrscheinlich wird das auch genauso am Ende dieser beiden Bücher sein. Und wahrscheinlich werde ich auch das zweite Buch schon mit ganz anderen Augen wahrnehmen als jetzt dieses. Aber es ist nun mal, das Abschalten im Kopf fällt mir halt sehr schwer. Und ich werde einfach eins beherzigen, was du gesagt hast gerade in einem Nebensatz. Man erfährt halt in diesem Werk einfach mehr über Tolkien als Autor und nicht unbedingt als die Silmarillion-Geschichte. Und ich glaube, das werde ich mir genauso, wie du damals gesagt hast, sehe es eher als eine Chronik, die erzählt wird, werde ich das jetzt auch einfach mal auf die nächsten Kapitel anwenden. Und dann schauen wir einfach mal in 2, 3 Folgen, ob mir das vielleicht einem bei der Wahrnehmung der Kapitel geholfen hat.
Was ich auf jeden Fall überhaupt nicht leiden kann, das habe ich aber auch schon 1000 Mal gesagt in diesem Podcast, ist, wenn Leute sich einzelne Teile aus bestimmten Versionen von Tolkiens Geschichten zusammenklauben, um daraus dann Argumente über Tolkien zu stricken. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das finde ich auch, zeugt eigentlich davon, dass man keine Ahnung hat von Tolkien. Aber ich weiß, dass viele Leute das anders sehen.
Aber ich meine, das Problem haben wir doch auch. Ich möchte dieses Fass jetzt nicht aufmachen, aber es wird doch, also es ist ja nicht nur bei Tolkien, aber gerade so in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, es wird überall geguckt, wo hat irgendjemand was gesagt, das ich aus dem Kontext gerissen komplett für das missbrauchen kann, wofür ich es gerade benötige. Und ich glaube, das ist ja jetzt kein Tolkien-spezifisches Problem.
Ja, aber auch für ganz alltägliche Fragen. Also wir haben das ja, sehen es ja auch bei uns in der Community, wenn ich das mal so sagen darf, dass irgendwelche Fragen gestellt werden und dann Leute das mit anderen Versionen beantworten, wo ich da einfach sagen würde, das ist eine interessante Nebeninformation, aber es ist halt eben eine weitere Information. Aber erstmal muss man eben schauen, was steht denn in dem Text, den wir gerade lesen. Weil eben Tolkien das auch nicht immer alles auf dem Schirm hatte und jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber wir hatten ja ein Seminar vor 3 Wochen, ist schon wieder her, worum es um Tolkiens Herausgeber ging. Und ich war leider nicht ganz so viel da, weil ich am Phantasialand war.
Vor vier Wochen tatsächlich schon.
Vor 4 Wochen. Aber eine Person aus unserer Community hat einen Vortrag gehalten, überhaupt darüber, ob Tolkien ein Genie war. Und sein Fazit war nein. Und da stimme ich sehr zu. Und ich finde das auch ganz furchtbar, wenn Leute so tun, als ob Tolkien irgendwie so der überkrasse, das überkrasse Mastermind gewesen wäre, was ständig irgendwie alles immer wusste und alles komplett durchgeplant hat und so. Aber das ist einfach, es stimmt einfach nicht. Also Tolkien hat die ganze Zeit Sachen vergessen in seinen Sachen. Da musste er wieder nachschlagen und nachgucken und dann hat er seinen Zettel nicht gefunden und dann war es ein Problem. Also einfach diese Vorstellung, dass Tolkien irgendwie mehr als ein Mensch war, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich denke, Tolkien hätte das auch ganz, 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 ganz furchtbar gefunden. Von daher, ja, aber das ist irgendwie ein kleiner Rant von mir im Nebenher. Kommen wir mal zurück zum eigentlichen.
Stimmt, wir haben da noch sowas wie ein Kapitel. Wir haben jetzt Tee gehabt, wir haben Feedback gehabt, wir hatten die Einführung. Dann kommen wir jetzt mal so nach zumindest aufnehmtechnisch knapp einer Stunde, dann mal zum die Musik der Ainur.
Die mythenmetzische Abschweifung ist schon wieder.
Aber ich meine, das mögen ja die Leute auch. Und mal ist es mehr, mal ist es weniger. Und wir sind nun einfach mal Menschen, die dafür brennen. Du ein bisschen für andere Sachen als ich. Das ist vollkommen okay. Und dann können wir doch auch einfach uns diskutieren. Ich habe jetzt neulich, jetzt schweife ich nochmal ganz kurz ab, Jung und Naiv, den Podcast entdecke. Ich kannte die schon vorher, wusste nicht, dass sie auch noch einen Podcast haben. Und die hatten dann auch ein kleines Streitgespräch, wo die sich die ganze Zeit angekeift haben. Dann dachte ich mir, okay, so ein bisschen ist ja okay, so andere Meinung sein und einfach auch mal jemanden mit Herausforderungen zu sagen, ich sehe das aber komplett anders, weil und so. Und dann dachte ich mir so, das ist okay, das heißt mir ein bisschen zu viel. Und ja, hier ist das doch auch und zeigt ja auch einfach noch, dass wir nicht die Nase bis zum Anschlag, bis zur Buchfalz im Buch verstecken, sondern dass wir durchaus auch Sachen differenziert betrachten können. Und ich finde ja nichts schlimmer, als wenn man uns, also als CTG oder auch bei den Streams oder auch hier, so als die Obernerds im Negativsinn betrachtet. Also nur weil ich für etwas mich interessiere und brenne und mich gerne damit auseinandersetze, gibt es da immer noch so einen Unterschied. Just my 50 Cent zu diesem Thema.
Ja, jetzt kann ich noch ein wenig abschweifen.
Also wir brauchen eigentlich Subtitel, die Ausschweiffolge.
Die Ausschweifungen. Eine Sache, die ja viele Leute von mir vermutlich glauben, ist, dass dass Tolkien einfach mein absoluter Lieblingsautor ist und all seine Werke meine absoluten Lieblingsbücher. Und das stimmt überhaupt nicht. Also ich weiß extrem viel über Tolkien, weil ich es sehr interessant finde, mich mit diesem sich entwickelnden Kosmos zu beschäftigen. Und natürlich auch, weil ich als Linguistin auch noch eine ziemlich tiefe Connection zu Tolkien fühle. Aber also es gibt viele, viele Autoren, die ich viel, viel lieber lese und deren Werke ich auch um 1000-mal besser finde als Tolkien. Und man merkt bei Tolkiens Werken, vor allem bei diesem her, eben immer wieder, dass es ein Frühwerk der Fantasy ist. Und es gibt mittlerweile Fantasy-Bücher, die einfach so weit über Tolkien hinaufgewachsen sind, da würden ihm die Ohren schlackern, wenn er sowas lesen würde. Ja, auch das wieder. Also diese, komme ich schon wieder in einen Rant, aber diese, dass man Tolkien mal so als alleinstehendes Supergenie bringt von mit dem überhaupt nichts vergleichbar ist, das kommt, das muss ich mal so sagen, hauptsächlich von Leuten, die relativ wenig andere Sachen gelesen haben. Und ja, wie sind wir eigentlich darauf gekommen?
Ich habe keine Ahnung.
Der Untertitel sollte sein, wir schweifen und ranten.
Oh, ja. Ich glaube, es war halt einfach über die eine und über dieses Kapitel, was halt mir nach wie vor nicht zusagt. Und da halt einfach genau Tolkien als Autor wahrzunehmen und nicht als Vorwerk. Also da haben wir uns einfach gegenseitig die Klinke in die Hand gegeben.
Okay, ich nehme die Klinke jetzt aus der Hand und komme endlich zum Kapitel.
Ja, mach mal die Tür zu.
Boom. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall im Vorlauf zur Vorbereitung dieser Podcast-Folge vor 3 Wochen, habe ich mir relativ lange Gedanken darüber gemacht, wie man das am besten präsentiert. Dann habe ich überlegt, weil eben die Handlung so ähnlich ist wie im Silmarillion. Macht es jetzt wirklich Sinn, dass wir die durchgehen? Weil die ganzen interessanten Sachen sind eigentlich im Detail. Dann habe ich überlegt, sollten wir vielleicht das ganze Kapitel durchgehen? Dann sagt die eine Person, das steht im Buch der verschollenen Geschichte. Ihr sagt, im Silmarillion ist es anders. Und das wäre vermutlich echt interessant. Wir würden auf echt viele interessante Sachen kommen. Aber ich habe mich jetzt anders entschieden. Ich habe mich entschieden, wir werden gleich kurz die Geschichte, die Musik der Ainur besprechen, wie sie im Buch der verschollenen Geschichte steht. Und dann werden wir all die Sachen vorlesen, die Leute für die Hausaufgaben geschickt haben. Und da sind echt viele Sachen drin. Und wer euch dafür interessiert, vor allem diese Details, empfehle ich euch echt, lest mal dieses Kapitel und das Kapitel im Silmarillion einfach nebenher, Paragraph für Paragraph durch. Und ihr werdet super viele interessante Sachen finden, die auch so aus theologischer Sicht super interessant sind. Es geht zum Beispiel schon damit los, dass die Valar hier als Götter bezeichnet werden, wovon Tolkien sich ja später immer sehr distanziert hat. Ich weiß aber nicht, ob das hier im Podcast so gut funktioniert hätte, wenn wir jetzt darüber so gesprochen hätten. Ich hoffe, das ist verständlich für alle.
Für mich auf jeden Fall.
Okay, dann fangen wir mal an. Also, Rumi erzählt Eriol jetzt die Geschichte von der Erschaffung der Welt, a.k.a. die Ainulindale, die aber zu dem Zeitpunkt noch nicht Ainulindale heißt. Ilúvatar erschafft zuerst die Ainur und sie wohnen in der Leere. Das kennen wir ja schon. Und Ilúvatar lehrt die Ainur Musik und er gründet gleich mal das erste Schulorchester der Geschichte. Die Ainur haben nämlich Musikinstrumente dabei. Und eines Tages erzählt Ilúvatar ihnen eine Geschichte. Möchtest du vorlesen, Tobias?
Die Geschichte, die ich euch vorgetragen, das große Reich der Schönheit, das ich euch beschrieben habe und ebenso der Ort, wo diese ganze Geschichte sich entfaltet und abgespielt haben könnte, ist gleichsam nur in ihrem Umrissen wiedergegeben. Auslassung. Es ist nun mein Wunsch, dass ihr diese Geschichte zu einer mächtigen Musik und einem prächtigen Gesang ausgestaltet und dass ihr, da ich sehe, dass ich euch so viel gelehrt und das geheime Feuer strahlend in euch entzündet habe, eure Fähigkeiten und Kräfte daran erprobt, die Geschichte nach euren eigenen Art und Kunst auszuführen. Ich aber will da sitzen und lauschen und froh sein, da ich mit eurer Hilfe solche Schönheit in Gesang verwandelt habe.
Hier schon ein kleiner Unterschied zum Silmarillion, aber dazu später mehr. Aber also Ilúvatar erzählt den Ainur quasi die Geschichte der Welt. Die Ainur sollen die jetzt ausschmücken mit ihrer Musik. Und daraufhin musizieren die Ainur auch. Aber Melko weiß es natürlich besser. Und Melko ist lange alleine durch die Leere gestreift und ist dabei auf seltsame Gedanken gekommen. Tobias?
So verbreiten die Ränke Melkos immer mehr Düsternis in der Musik, denn seine Gedanken entstammen der äußeren Finsternis, wohin Ilúvatar das Licht seines Antlitz noch nicht geschickt hatte. Und weil Melkos geheime Gedanken mit der Schönheit von Ilúvatars Entwurf nichts gemein hatten, wurden dessen Harmonien gebrochen und zerstört. Entschuldigung.
Wow.
Halloween ist vorbei.
Schon ein bisschen, ja. Es ist schon wieder Karneval.
Ja, stimmt.
Genau, also Melkor zerstört die ganzen schönen Dinge, die Ilúvatar haben wollte, oder versucht es zumindest. Melkor und Ilúvatar hält dann, genauso wie Silmarillion, auch eine Predigt, in denen er den einen nochmal erklärt, dass er doch der Allerhöchste ist. Und danach führt er sie in die Leere hinaus. Tobias?
Siehet nun euren Gesang und eure Musik, so wie ihr aus meinem Willen gespielt habt, ebenso nahm eure Musik Gestalt an. Schaut, eben jetzt entfaltet sich die Welt und ihre Geschichte nimmt ihren Lauf wie mein Thema in euren Händen. Jeder von euch soll in diesen meinem Plan die Ausschmückungen und Verschönerungen eingeschlossen finden, die er selbst ersonnen hat. Und sogar Melko wird all die heimlichen Gedanken seines Herzens entdecken, die nicht im Einklang stehen mit den meinen, und er wird erkennen, dass sie nur ein Teil des Ganzen und dessen Ruhm untertan sind. Eines nur habe ich hinzugefügt, das Feuer nämlich, welches Leben und Gestalt verleiht. Und siehe, das geheime Feuer erglühte auf dem Herzen der Welt.
Genau. Und darauf steht, da sahen die Ainur voller Erstaunen, wie die Welt sich inmitten der Leere wölbte und doch von ihr getrennt war. Und damit ist die Welt erschaffen. Wir kriegen jetzt noch ein bisschen erzählt über die verschiedenen Valar und über die Kinder Ilúvatars. Aber ich schlage tatsächlich vor, dass wir darüber in der nächsten Folge sprechen, wenn es dann um die Valar wirklich geht. ja, also wie gesagt, es gibt ganz viele Abweichungen im Details von der Geschichte im Silmarillion. Und auf die werden wir jetzt eingehen, wie gesagt, über das, was ihr uns geschickt habt. Also es haben ganz viele Leute ganz tolles Feedback geschrieben. Also vielen Dank dafür schon mal. Falls da irgendwas dabei ist, was euch noch ganz wichtig ist bei diesem Kapitel im Vergleich zum Silmarillion, dann schreibt uns gerne einfach nach der Folge noch eine Nachricht und dann können wir es im Feedback für die nächste Folge nochmal besprechen. Zum Anfang nochmal ganz kurz, also Rumin hatte ich schon gesagt, ist ein Gelehrter aus Tirion im Silmarillion, ist hier der Türhüter. Und Rumiel kennen wir dadurch, dass er die ersten Buchstaben erfunden hat und das Alphabet von Rumiel oder die Sarati erfunden hat. Und er hat auch die eine Linderlinie niedergeschrieben in Silmarillion. Dann eine Sache, die vermutlich zu sehr viel Verwirrung geführt hat bei vielen von euch, nämlich die Namen der Elbenvölker. Also sie werden jetzt immer wieder erwählt und die stimmen nicht mit dem überein, wie wir sie kennen. Zum Beispiel haben wir die Teleri mit den Inver als königliche Familie. Das sind die Vanyar aus dem Silmarillion. Dann haben wir die Noldulir, die Gnomen. Das sind die Noldor. Noldulir und Noldor ist immer leicht zu merken. Und dann haben wir die Soli Simpi. Und das sind die Teleri im Silmarillion. Also Teleri, Buch der verschollenen Geschichte, Vanyar, Silmarillion. Noldulir, Gnomen, Buch der verschollenen Geschichte, Noldor im Silmarillion. Soli Simpi im Buch der verschollenen Geschichte, Teleri im Silmarillion. Und das ist eine Sache, die wir uns nicht wirklich merken, denn ansonsten denkt man sich, hä, die Teleri, die sind doch ganz wer anders. Ja, hier leider nicht. Also für all die Leute, die so mühevoll sich die Elbenvölker gemerkt haben, es tut mir leid, ihr müsst euch jetzt leider nochmal merken. Aber ihr kriegt das hin und es wird auch von Christopher nochmal erwähnt, nochmal genau erklärt im Kommentar. Und da gibt es auch eine schöne Übersicht. Das solltet ihr alle hinkriegen. Genau, dann fangen wir auch mal an mit dem Feedback.
Martin schrieb, liebe Maria, lieber Tobias, ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät für die Abgabe der Hausaufgabe. Vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage im Podcast. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Mit den richtigen Tees haben wir festgestellt, geht das schon. Hier nun meine kurze Anmerkung zum zweiten Kapitel des Buches der verschollenen Geschichten. Dabei ist durchaus ja festzustellen, dass neben der Geschichtsebene Eriol die von Rumiel geschilderte zweite Geschichtsebene doch schon recht ähnlich ist zur Einolindale. Der generelle Ablauf mit den drei Themen, Musiken, ist in beiden enthalten. Dabei fällt auf, dass manche Passagen in früheren Texten, Erzählung von Rumiel, länger ausgeführt werden, insbesondere die wörtliche Rede, als später in der Einolindale. Das Ende der Einolindale wiederum ist deutlich anders als im Buch der verschollenen Geschichten. Hier wird ja bereits über die erste Schlacht der Valar gegen Melkor berichtet, während in Rumils Erzählung am Ende des Kapitels die Unterschiede zwischen Elben und Menschen diskutiert werden, sowie die Ilúvatars Gedanken dazu. Jetzt bin ich auf die neue Folge gespannt. Liebe Grüße, Martin.
Also, was spricht Martin an? Einmal Ähnlichkeiten. Es gibt drei Musikstücke, die gespielt werden. Das ist die große Gemeinsamkeit. Also wie gesagt, der generelle Ablauf ist eigentlich identisch, aber es gibt mehr wörtliche Rede. Was aber allgemein die Sache immer ist im Buch der verschollenen Geschichte. Dann das Ende, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, ist sehr, sehr anders. Also der Übergang quasi vom im Silmarillion folgt ja auf die Annalinda die Valar Quenta, wo die Valar vorgestellt werden. Und das ist teilweise jetzt schon ein bisschen drin im Buch der verschollenen Geschichte am Ende. Weshalb ich auch gesagt habe, dass ihr sie schon mal lesen sollt. Wir haben eben diesen anderen Ausblick aus dem Silmarillion haben wir nicht. Okay, das nächste Feedback kam von Mike. Schreibt, hallo liebe Maria und lieber Tobias, mit Freude habe ich die letzte Folge Silmarillia gehört. Ich bin lange nicht mehr so gespannt gewesen, da ihr auf mein Feedback eingegangen seid. Dass die genannte Hütte lediglich im Traum erreicht werden kann, habe ich wohl überlesen. Komisches lila Smiley.
Nee, ich glaube, das ist ein dunkler Mond mit Gesicht.
Ah, okay. Sieht bei mir wie lila aus. Asche über meine Tomaten. Zur Hausaufgabe. Gemeinsamkeiten. Manwë wird als ranghöchster Valar beschrieben. Er ist der größte und edelste unter den Ainur. Also hier eine Übereinstimmung. Die Ainur können sich aussuchen, ob sie auf Erde herabsteigen. Das haben wir eben nicht gesagt, aber ja, es gibt einige Ainur, die auf die Erde herabsteigen. Und das sind die Valar, genauso wie im Silmarillion. Melko, in Klammern R, stellt wieder den Gegenpart zur Melodie der anderen Ainur dar. Und jetzt die Unterschiede. Eero Iluvata spricht aktiv den Aino und erläutert zum Beispiel den zentralen Unterschied zwischen Elder und Menschen. Das Schicksal kann die Kinder der Menschen nicht besiegen. Also das, was auch schon im vorigen Zitat erwähnt wurde, es wird viel mehr gesprochen und auch viel mehr erläutert, viel mehr erklärt. Also Eero erzählt viel mehr darüber, was er sich eigentlich dabei gedacht hat, was er da tut. Zweitens, der Tod bzw. das Leben danach wird für Elder und Menschen erläutert. Außerdem wird direkt genannt, dass sich für die Elder das weitere Schicksal nach der letzten Schlacht nicht bekannt ist. Drittens, es werden lediglich die großen vier Ainur genannten charakterisiert. Interessant ist, dass Manwes Herold und Var das Zoo für Kinder von beiden Ainur sind. Genau, also wir haben, Ainur können Kinder bekommen im Buch der verschollenen Geschichte, aber darüber werden wir im nächsten Kapitel, in der nächsten Folge mehr reden. Insgesamt hat mir das zweite Kapitel auch mit dem Interludium sehr gefallen. Dass Iluvatar selbst einen größeren Sprechanteil einnimmt und die Charakterisierung der Ainur inklusive aller Beziehungen untereinander reduziert wird, sind interessant und machen Iluvatar nahbarer. Außerdem ist es interessant, dass direkt von Iluvatar erörtert wird, dass keine von Melkos Taten nicht zu seinem Sinne gereichen kann, zum Beispiel der Schnee und Frost und Regen für Ulmes Wasser. Ich bin auf die weiteren Kapitel und eure Folge gespannt. Liebe Grüße aus dem Zug nach Paris. Mike.
Sehr cool, Paris. Möchtest du zu irgendwas noch Bezug nehmen? Oder soll ich mit Mr. Snrub weitermachen?
Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte.
Gut, Mr. Snrub, oder wie würdest du ihn aussprechen? S-N-R-U-B, Snrub.
Snrub. Keine Ahnung.
Hallo ihr Lieben, danke für den klasse Podcast. Ich fasse mich kurz. Hier die Hausaufgabe. Erstens, die Valar werden explizit als Götter bezeichnet. Zweitens, die Valar entstehen durch Ilus Gesang, im Silmarillion nicht spezifiziert. Drittens, die Valar haben Instrumente. Vorschlag, Aula im Schlagzeug, Mandava in der Triangel, Melkor, die E-Gitarre oder Saxophon, entsprechend Lisa Simpson im Simpsons Intro. An dieser Stelle sagt Maria jetzt, dass sie nie Simpsons geschaut hat, Zwinker-Smiley.
Also, ich habe sehr viel Simpsons geschaut, okay? Ich habe früher regelmäßig vor Galileo Simpsons geguckt.
Okay. Viertens, Ea wird bereits durch die Musik erschaffen. Fünftens, die Valar wohnen teils im Himmelsgewölbe. Sechstens, Manwë und Varda haben Kinder. Abgefahren. Siebtens, die Sprache der Valar ist hier die Geheimsprache, Schriftsprache der Elder. Es gibt später ja Valarin, die Sprache der Valar, als komplett unabhängige Sprache, weiß aber nicht, ob die im Silmarillion überhaupt genannt wird. Und achtens, Rumil war hier ein Sklave von Morgoth im Silmarillion, wird hierzu nichts gesagt. Mehr habe ich nicht, ich freue mich über jede Folge und jede Minute eures Podcasts und großes Lob, dass ihr auch vor ewigen Zeiten gestellte Fragen wieder aufgreift, wenn es erforderlich ist oder gewünscht wird. Ganz liebe Grüße.
Die wichtigste Frage ist natürlich bei den Instrumentenvorschlägen, Tobias. Gehst du da mit?
Ja, also ich verstehe das Saxophon, aber ich finde einfach die Vorstellung Melkor mit der Triangel, mit der E-Gitarre, mit der E-Gitarre besser als mit dem Saxophon. Da kann er nämlich irgendwie so schön richtig oder mit dem E-Bass so richtig in die Aussicht von. Und du?
Also ich finde, Manwë an der Triangel ist halt bestens aufgehoben. ist die Frage, ne, was für eine Art Musik haben die da gespielt? Also war das eher so sanftes, irgendwie so klassische Musik, wenn sich das vorstellt, aber war es dann eher so Bach-mäßig klassische Musik oder eher so Mendelssohn-klassische Musik oder eher so Tschaikowski-klassische Musik? Das ist ja alles wichtige Fragen. Oder haben sie eben eine Industrial-Punk-Metal-Band? Waren sie vielleicht eher das, wo ich mir auch da gut Manwë der Triangel vorstellen könnte? Die Möglichkeiten sind unermesslich. Genau, er wird bereits durch Musik erschaffen, das habe ich ja gesagt, ist eigentlich der große Unterschied, dass eben Silmarillion sagt, Iluvatar ja so, eher, es sei, und dann ist die Welt da, und hier ist sie halt einfach da, also die gehen dahin und dann sehen sie sie. Die Valar wohnen im Himmelsgewölbe, ja, darüber erfahren wir noch ganz viel in weiteren Kapiteln über die Himmelsgewölbe, die Kinder hatten wir schon, und über die Geheimsprache der Valar sprechen wir gleich noch, und Rumi war ein Sklave von Morgoth. Genau, und das ist eine Sache, die uns auch immer wieder jetzt beschäftigen wird und die auch einer der großen Unterschiede in zwischen Silmarillion oder zwischen der Rahmenhandlung von, oder nicht der Rahmenhandlung, der, das sollte ich besser nicht sagen, der groben Handlung, der grundlegenden Handlung, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, zwischen dem Silmarillion und dem Buch der verschollenen Geschichte ist, dass die im Buch der verschollenen Geschichte die Noldor eine Zeit lang Sklaven waren von Melkor. Und das wird später nochmal genauer beschrieben, darum möchte ich da gar nicht jetzt so viel zu sagen. Hashtag Spoiler. Aber Rumi ist eben einer der Noldor oder einer der Gnome, wie es hier heißt. Und darum war er eben auch in Gefangenschaft von Melkor. Dann das nächste Feedback kommt von Franzi. Die schreibt, moin ihr Lieben. Da ich diese Woche krank war, bin ich tatsächlich mal zum Lesen gekommen und kann jetzt noch pünktlich zur nächsten Folge meine Hausaufgaben zum Kapitel The Music of the Ainur erreichen. Ich versuche mich kurz zu fassen, es ist allerdings nicht meine Stärke. Literaturwissenschaftlerin, man kennst. Gemeinsamkeiten. Grundlegende Idee der Schaffung durch Musik. Alles geht auf Ilúvatar zurück, beziehungsweise dient ihm, man kann ihm nichts entgehen. Starke Hierarchien. Das ist natürlich über Ilúvatars Predigt, die er den Ainur hält in beiden Versionen. Melko ist ein Disturber of the Peace. Die Valar beziehen ihre kürzlich erschaffene Welt und bereiten sie auf die Ankunft der Elben und Menschen vor. Und jetzt die Unterschiede. Es gibt eine Rahmenhandlung, in der die Entstehungsgeschichte eingefasst ist. Namen sind generell abweichend. Eru wird nicht genannt, dafür Ilúvatar und Manwë Sulímó. In The Book of Lost Tales wird tatsächlich beschrieben, dass MusikerInnen an ihren Instrumenten spielen, während es im Silmarillion so klingt, als ob die Stimmen der einen oder denen der Instrumente gleichen. Ilúvatar erklärt einfach alles ein bisschen ausführlicher. Man merkt, dass im Silmarillion mehr editorisch eingegriffen wurde, um den Text zu straffen. Mehr wörtliche Rede, Maria erwähnt es bereits. The world was globed. So, keine Scheibe also. Ja, ganz wichtig, die Erde ist rund. Anscheinend. Wie heißt es denn auf Deutsch, die Stelle? Mal schauen, ob ich die... Finde ich die so schnell? Vermutlich nicht. Überbrückungsmusik.
Man müsste jetzt eigentlich mal sich eine Band zusammensuchen aus den Sachen, die vorhin genannt wurden oder vier und davon so eine schöne Pausenmusik machen. Also falls da draußen jemand sich gemüßigt fühlt, uns eine Valar-Pausenmusik am Schlagzeug, Triangel, Saxophon und von mir aus noch E-Gitarre. Gab ja ein paar mehr Valar. Wir sind dabei, glaube ich, oder? Also anhören wir müssen es auf jeden Fall.
Bitte. Ich bitte sehr darum. Vor allem die Triangel, auf die bin ich gespannt. Im Deutschen steht da, wie die Welt sich inmitten der Leere wölbte. Nicht scheibte. Im Silmarillion liegt der Fokus viel stärker auf den Kindern Ilúvatars, die in der Welt leben werden, die Ainur erschaffen haben. Im Book of Lost Tales sehen die Ainur die Welt sofort nach ihrer Schaffung. Im Silmarillion sehen sie erst eine Vision, darauf erschafft Eru Ilúvatar Ea. Die Vorstellung der Valar und ihren Stärken, Aufgaben fällt im The Book of Lost Tales wesentlich kürzer aus im Silmarillion. Wie gesagt, das kommt auch noch im nächsten Kapitel. Von dem ersten Kapitel zwischen Valar und Melkor wird im The Book of Lost Tales noch nichts erzählt. Dafür wird ausführlicher erläutert, was es mit den Kindern Ilúvatars auf sich hat. Ich nehme mal an, dass im folgenden Kapitel dann mehr auf die Valar und ihre Arbeit in Erd eingegangen wird. Exakt, das ist der Fall. Liebe Grüße und bis bald, Franzi.
So, dann schreibt als nächstes Katrin, liebe Maria, lieber Tobias, die letzte Folge sollte deutlich gemacht haben, wir brauchen euch, der Überblick ist unmöglich und man neigt zu kleinteiligen Vergleichen mit dem Silmarillion nur aufgrund von Namen. You name it. Ich mochte schon das Kapitel im Silmarillion sehr. Mir gefällt einfach die Vorstellung einer Schöpfungsgeschichte aufgrund von Musik. Dieses Kapitel mochte ich ebenfalls. Der erste Teil bzw. das Verbindungsstück war für mich eher schwierig. Ich habe nicht verstanden, welche Sprache welche wurde. Ich hoffe, das erklärt Maria im Podcast nochmal etwas genauer. Um es etwas kürzer zu halten, habe ich dieses Mal Stichpunkte gemacht. Ich hoffe, das hilft. Anmerkung, kurz halten hat nicht geklappt, aber sucht euch raus, was ihr gebrauchen könnt. Und dann so ein schönes Emoji mit einer Schweißperle, einer Lachschweißperle. Erste Frage. Vor welcher Knechtschaft in Valinor sind die Elben geflohen? Kommt das noch und ist dieses Auszug der Elben aus Kor, der im letzten Kapitel schon angeteasert wurde?
Ja.
Sind die Themen, die die Valar für Ilúvatar spielen, die Zeitalter, im Text aus dem Silmarillion, im Buch der verschollenen Geschichte, gibt es nicht oder doch, der Begriff fällt mehrfach.
Der Begriff Zeitalter fällt mehrfach, ist hier vermutlich gemeint. Aber es sind nicht die Zeitalter, weil die Konzeption gibt es, wie gesagt, noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, wir hatten auch ganz am Anfang von der letzten Staffel, haben wir mal eine Frage bekommen, auf welche Ereignisse sich die drei Themen im der Anolinda, also die drei Musikstücke beziehen. Und die Frage habe ich dann vergessen, als wir die Abschlussfolge gemacht haben zum Silmarillion. Aber ich denke, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob diese drei Themen, ob die eine Bedeutung haben, bis auf die Tatsache, dass es drei sind und irgendwie Melkor mindestens zweimal unterbrechen muss, damit Ilúvatar genervt ist. Oder ob es da eine tiefere Bewandtnis mit hat. Keine Ahnung. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass das irgendwo mal irgendwie von Tolkien angesprochen wurde, dass das irgendeine Bedeutung hat.
Gut, dann kommen wir zu der Hausaufgabe, die Katrin beantwortet hat, nämlich wie folgt. Unterschiede zum Silmarillion. Im Kommentar werden Sonne und Mond auf ihren Bahnen entlassen. Was ist mit den Bäumen und den Laternen? Und was ist die Funktion von Lindelos aus dem ersten Kapitel?
Also, zu Sonne und Mond, dazu gibt es ein späteres Kapitel, wo das also sehr, 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 sehr so ausführlich erzählt wird, dass Christopher es gekürzt hat. Und dann lernen wir auch über Bäume und Laternen ganz viel. Lindelos kommt dann auch vor. Also es kommt alles im Kapitel, wer ist das Kapitel? Ist das das hier? Ist das schon das nächste? Moment mal. Nee, Quatsch. Es ist das achte Kapitel, die Geschichte von Sonne und Mond. Und natürlich kommen die Bäume vorher. Aber ja, kommt noch.
Gut, Aule war mehr als Handwerker. Er mochte auch Hausarbeiten, Ackerbau und Sprachen und Schriften. Quasi ein Supervalar für alles, was erschaffen wird. Valar haben Kinder, später sind sie alle von Ilúvatar erschaffen. Die Menschen lieben Banbe mehr als Ulmo, weil er halt nichts tut. Fragezeichen. Ist das in den verschollenen Geschichten auch so?
Ja, aber auf andere Art und Weise, würde ich mal sagen.
Okay. Auch die Vanya lernen von den Valar, speziell Manwë, obwohl sie nicht in Cor Valinor waren. Ist das überhaupt dasselbe?
Cor ist in Valinor, aber auch dazu kommen wir auch bald.
Okay. Die Valar werden als Götter bezeichnet. Sie sind nicht wie im Silmarillion Engelsgestalten, gleich zum Silmarillion. Ach so, das ist, also die Valar werden als Götter bezeichnet. Sie sind nicht wie im Silmarillion Engelsgestalten. Kommen wir zu dem Bereich gleich zum Silmarillion. Teile des Elbenvolkes sind in Beleriand geblieben, andere nach Valinor gefahren. Es gibt Silmaril. Im Wasser ist die Musik der Ainur zu hören. Die Noldor lernen von Aule. Die Menschen haben einen freien Willen. Etwas, was Christopher nicht erwähnt. Es fällt der Begriff Zauberei im Abschnitt darüber, was die Noldor von Aule lernen. Ist das nicht überhaupt das erste Mal in Tolkiens Werken, dass dieser Begriff so auftaucht? Oder liegt das nur an der Übersetzung?
Ja, Überbrückungsmusik.
Also hier, ey Leute, wir brauchen echt hier, schmeißt doch mal hier eure Musiker, wir brauchen die fürs nächste Mal ein bisschen Untermalung.
Ja, bitte GEMA frei.
Ja, also wenn sie es selbst komponieren und nicht bei der GEMA gemeldet sind, sollte das ja kein Problem sein.
Jetzt muss ich das mal finden. Aule. Magics. Ja, Magic. Es gibt Magic. Was It's für eine Art von
Magic.
Exakt diese Magic. Was genau für eine Zauberei ist das? Erfahren wir nicht, aber es kann ich schon mal spoilern. Ich meine, das haben wir auch schon in der Geschichte von Beren-Lúthien gemerkt. Im Buch der verschollenen Geschichten geht es manchmal etwas zauberhafter zu als im Silmarillion. Etwas konkret zauberhafter, sollte ich vielleicht sagen.
Gut, Rumiels Ausführungen über Sprachen kommen mir so vor, wie ich sie von Tolkien erwarten würde. Christopher bezieht sich auf diese Liebhaberei aber nicht. Also länger als erwartet. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis spätestens zur nächsten Hausaufgabe. Viele Grüße, Katrin.
Ja, also ja, das finde ich auch, ich sollte aufhören, Christopher zu bashen. Aber ja, Christopher ist nicht so ein ganz großer Sprachenfreund wie sein Vater. Obwohl er ja auch Englische Literatur studiert hat. Also er hat eigentlich fast das Gleiche gemacht wie Tolkien. Aber naja, vielleicht wollte er auch einfach nur nicht auch den Kommentar in eine Lehrstunde über elbische Philologie ausarten lassen, denn das wäre, glaube ich, Es gibt schon Gründe, warum die ganzen linguistischen Texte in dafür eigens errichteten Zeitschriften veröffentlicht werden und nicht im Buch der Verschollenen, nicht im History of Middle Earth. Denn ich glaube, da wären echt noch mehr Leute ausgestiegen. So, kommen wir zum Feedback von Diro. Hallo ihr beide. Bezüglich der Valaquenta war ich etwas enttäuscht, da hier so wenig von denen beschrieben werden. Wie gesagt, kommt noch. Schließlich ist die Valaquenta ein Who, in dem die Vala aufgezählt und beschrieben werden. Im Buch der verschollenen Geschichten ist diese Auflistung in der Erzählung von Rumil mit eingebettet. Vielleicht kommen die anderen Vala und Maia noch in späteren Kapiteln. Ja, tun sie. Stutzig machte mich beim Lesen der Uralte von Vai. Da Elben und Vala ja von Wesen her unsterblich sind, dachte ich, dass Tolkien hier eine andere Art von Wesen meinte und überlegte, ob er hier schon so eine Urform vom Tom Bombadil erdacht hatte. Moment. Also der Uralte von Vai ist Ulmo. Ich denke nicht, dass es da einen Bezug zu Tom Bombadil gibt. Es ist einfach nur eine Bezeichnung für Ulmo, weil Ulmo halt in Vai lebt. Und weil er ein alter Vala ist, ist er der Uralte von Vai. Umso überraschender war ich, als im Kommentar dann der Uralte von Vai einfach Ulmo ist. Gut, ich hätte mal den Kommentar weiterlesen sollen. Hätte Tolkien gleich Ulmo geschrieben, wäre mir einiges Rätselraten erspart geblieben. Vai wird im nächsten, kommt im weiteren Verlauf etwas häufiger vor. Und das bringt bringt für mich den Satz in ein neues Licht. Man war dem Menschen nie absichtlich böse zugefügt. Er ist nicht begierig auf den eigenen Ruhm und nicht um seine Macht besorgt. Ulmo gegen aber schon, was der Satz ja besagt. Das ist für mich eine Charakterverschiebung zum Silmarillion. Hier war Ulmo ja derjenige, der sich um das Wohlergehen der Elben und Menschen in Beleriand sorgt, da er in den Flüssen und Seen ja derjenige ist, der den einzigen direkten Kontakt hat. Manwë gegen zieht sich zurück und ihm scheint ja die Sicherheit von Valinor wichtiger zu sein als das Wohlergehen der Elben und Menschen in Beleriand. Gruß, Diro. Ja, wie gesagt, also Manwë und Ulmo sind so zwei der Charaktere, wo man vermutlich am deutlichsten merkt, dass sich da einiges getan hat. So. Sollen wir noch weitermachen, Tobias, oder?
Wie du magst.
Also wir hätten noch einige Sachen, aber ich denke, es ist eigentlich schon alles. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob wir irgendwas besonders erwähnen sollten. Okay, ich denke, es ist jetzt eigentlich alles schon mal gesagt worden. An weitere Leute, die uns Sachen geschickt haben, bitte seien es nicht böse. Wir haben wie immer euer Feedback deshalb nicht vorgelesen, weil wir euch nicht mögen, sondern weil auch unsere Zeit leider begrenzt ist. Aber vielleicht werden wir auf einige von diesen Sachen im nächsten Kapitel dann nochmal eingehen, in der nächsten Folge. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass so unfassbar viele Leute Sachen geschickt haben. Bitte macht das auch in Zukunft noch. Vielleicht sollte ich einfach allen Leuten einmal persönlich zu antworten, damit ihr wisst, dass es angekommen ist und ich es gelesen habe, auch wenn es nicht in der Folge vorkommt. Okay, kommen wir jetzt zu noch ein bisschen Hintergründen. Und da zuallererst zum Thema Sprachen, was sich ja schon mehrfach gewünscht wurde jetzt. Also die Aufteilung der Sprachen ist eigentlich wie im Silmarillion, aber sie ist auch ganz anders. Es gibt zwei wichtige Sprachen, nämlich Elbisch und Gnomisch. Und die Teleri und die Solo Simpi hatten auch eine eigene Sprache. Und die sind aber in der Sprache von Tolle Ressia aufgegangen. In der Übersetzung steht hier, von Christophers Kommentar steht hier Mundarten. Im Original steht Dialekte. Und ich finde, Mundarten ist ein bisschen irreführend hier, weil es hier nicht darum geht, dass Leute irgendwie, bei Mundarten denkt man ja häufig an irgendwie so alte Männer, die irgendwo in der Kneipe sitzen und da Dialekt sprechen oder so. Darum geht's aber nicht. Es geht darum, dass man Varietäten einer Sprache hat, die an unterschiedlichen Orten gesprochen werden. Das ist eigentlich das, was ein Dialekt ist. Und das ist das, was hier auch gemeint ist. Also es ist nicht so, dass die Sprachen der Teleri und der Solo Simpi irgendwie volkstümlicher sind als die anderen Sprachen, sondern werden einfach nur von anderen Orten gesprochen. Und laut Rubin haben sich während der Knechtschaft der Gnomen unter Melkor, die ich eben schon mal kurz angesprochen hatte, haben sich Elbisch und Gnomisch auseinanderentwickelt. Und auf Tol Eressia wird Elbisch gesprochen. Die Gnomen, die jetzt auf der Insel leben, zum Beispiel Winzig Hers, müssten dafür Gnomisch aufgeben, weil sie mussten quasi ihre Sprache ändern. Das erinnert uns ja ein bisschen an die Noldor, die nach Beleriand kommen und dann auch nicht mehr Quenya sprechen durften, weil Thingol es ihnen verboten hatte, zumindest in seinem Reich. Insoweit ist es eigentlich relativ ähnlich wie im Silmarillion. Also wir haben eben zwei große Elbensprachen, im Silmarillion ist es Sindarin, das in Beleriand gesprochen wird, und Quenya, das in Valinor gesprochen wird. Und diese Sprachen haben sich auseinanderentwickelt, weil die einen Elben in Valinor waren und die anderen in Mittelerde. Und so ähnlich ist das hier auch, ein bisschen anders, aber dazu kommen wir im weiteren Verlauf. Was jetzt aber wichtig ist für die Betrachtung von außerhalb, ist, dass Elbisch, was ja quasi die Stellung von Sindarin hat, linguistisch betrachtet, also nach den Formen der Sprache, ist das das spätere Quenya. Und Gnomisch, was ja von den Noldor gesprochen wird, die im Silmarillion Quenya sprechen, ist aber von den Formen her das spätere Sindarin. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erklärt, nämlich in der über die Namen. Weil es einer der Hauptgründe ist, warum die ganzen Noldor im Silmarillion Sindarin-Namen haben. Man muss sich quasi vorstellen, Tolkien hat zwei Elbensprachen entwickelt. Er hat mehr als diese zwei Elbensprachen entwickelt, aber zwei große Elbensprachen entwickelt, nämlich eine Elbensprache, die auf hauptsächlich auf Finnisch basiert und eine andere Elbensprache, die hauptsächlich auf keltischen Sprachen basiert. Diese Sprache, die auf Quenya basiert, heißt im Buch der verschollenen Geschichte Elbisch und im Silmarillion heißt sie Quenya. Die auf keltischen Sprachen basierende Sprache heißt im Buch der verschollenen Geschichte Gnomisch und später heißt sie Sindarin. Das ist ziemlich verwirrend, aber wenn ihr mal von den Namen weggeht und einfach nur denkt, es gibt die finnische Sprache und die keltische Sprache und die hat Tolkien an einem bestimmten Punkt getauscht, dann ist das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. Und dann gibt es noch diese geheime Sprache der Valar. Das ist eine Sprache, die eben untereinander von den Valar gesprochen wird. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an eine unserer letzten Folgen mit dem wunderbaren Titel Live vom Dagan Ikwish Telgun. Was ihr ein
Also ich ist aus dem Stegreif nicht, hilf mir auf die Sprünge.
Du kannst dich nicht an den Dagan Ikwish Telgun erinnern?
Es klingelt gerade gar nichts bei mir.
Das ist Folge 34 über den Anhang E und F im Herrn der Ringe, als wir über die Sprachen gesprochen haben im Herrn der Ringe.
Ja, ich war wieder gedanklich so dermaßen im Silmarillion, sowohl im Silmarillion, dass ich da irgendwie gerade den Absprung nicht geschafft habe.
Also Dagan Ikwish Telgun ist die Sprache der Valar, genauso wie Tulukedel Gurus und Ibrinithil Pathanesil. Das ist auch die Sprache, die hier gemeint ist. Also es geht um diese Sprache der Valar, die anscheinend von den Elben auch gelernt wurde im Buch der verschollenen Geschichte, jetzt aber nicht mehr wirklich bekannt ist, während im Silmarillion die Sprache der Valar nicht von Elben gelernt wird. So viel zum Thema Sprachen, Tobias. Hat es dich ein wenig erleuchtet?
Ja.
Okay. Ich hoffe, es hat euch auch ein wenig ist ein wenig verständlicher jetzt. Also das mit diesem Switch der Sprachen, wo Tolkien die Zuordnung der Sprachen zwischen den Völkern geändert hat, das ist echt relativ verwirrend. Vor allem, weil das auch viel mit den Namen der Leute zu tun hat. Also die Gnomen, also die Noldor, haben eben Sindarin-Namen, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch diese keltisch basierte Sprache gesprochen haben. Und das ist etwas verwirrend, aber man kommt damit klar. So, und jetzt zum Abschluss dieser schon wieder echt langen Folge, kommen wir noch zu meinem absoluten Lieblingsthema.
Babylon Berlin.
Genau, Babylon Berlin. Nein, es geht um eine Inspirationsquelle von Tolkien, die eine meiner meiner Lieblingsgeschichten ist, wie Tolkien auf Sachen gekommen ist. Und doch nochmal ein Hinweis daran, den wir ja auch immer hier predigen, es ist nicht immer 1:1. Also Tolkien hat nicht das genommen und es dann 1:1 umgesetzt in was anderes. Und zwar geht es um die Inspiration für die Ainulindale, worauf ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Folge zum Ainulindale in dem Silmarillion überhaupt nicht eingegangen bin, weil wir da über andere Sachen geredet haben. Aber jetzt werde ich sie mal ganz ausführlich erzählen. Ich hatte ja schon am Anfang erzählt, dass laut Tolkiens Erinnerungen die Musik der Ainur vermutlich 1918 geschrieben wurde, irgendwas zwischen 1918 und 1920. Also in dem Zeitrahmen befinden wir uns quasi im Sinne von wo Tolkien sich befindet, ungefähr. Wir gehen jetzt mal ungefähr 50 Jahre zurück in die 1870er, als Tolkien auch nicht geboren war, lange vor seiner Geburt. Aber zu diesem Zeitpunkt ist etwas passiert, was Tolkien beeinflussen wird. Und zwar wurde zu diesem Zeitpunkt die akkadische Keilschrift zum ersten Mal entziffert. Bei Keilschrift hat er vermutlich alle ein Bild vor Augen. Ansonsten googelt es. Der Name ist Programm. Es sind Schriftzeichen, die aussehen wie kleine Keile, darum Keilschrift. Und in den 1870ern sind europäische Großmächte, vor allem die Briten und die Franzosen, zum ersten Mal in der Lage, diese Tafeln auszugraben, weil sie die Kontrolle übernommen haben über die Gebiete, in denen sie zu finden sind, also im Vorderen Orient. Und unter diesen gesammelten Keilschrifttafeln ist auch ein Teil des Gilgamesch-Epos, von dem einige von euch vielleicht schon mal gehört haben. Man sagt so, das ist das älteste Epos der Welt. Sehr, sehr interessant zu lesen, kann ich sehr empfehlen. Und ein Teil von diesem Gilgamesch-Epos ist sehr stark ähnlich zur Sintflut-Geschichte aus der Bibel. Also es geht auch da um, es geht um eine Sintflut, es geht um einen Charakter, der sich vor der Sintflut rettet, sehr ähnlich zu Noah aus der Bibel. Und diese Geschichte löst den biblischen Archäologie-Hype aus in Europa. Denn auf einmal merken die Leute, dass die Bibel, die ja das Buch, das prägende Buch der europäischen Geschichte ist, dass es Ähnlichkeiten, dass dieser Text Ähnlichkeiten hat mit Texten von benachbarten Völkern. Und dass die Bibel anscheinend keine alleinstehende Geschichte ist, sondern eben eingebettet ist in einen historischen Kontext. Und das ist dann auch der Beginn der kritischen Auseinandersetzung mit der Bibel im weitesten Sinne, dass eben Leute sagen, wir müssen das im historischen Kontext lesen, wir müssen schauen, wo kommen diese Geschichten her, die sind anscheinend nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben sich Leute ausgedacht. Und könnte es nicht sein, dass die Sintflut-Geschichte aus dem Gilgamesch die Vorlage ist für die Sintflut-Geschichte aus der Bibel? Denn wir wissen, dass die biblischen Texte im babylonischen Exil geschrieben wurden hauptsächlich. Haben also da vielleicht die Schreiber der Bibel diese Geschichte gehört und die dann eingebaut in ihre eigene Gottesgeschichte? Könnte das nicht so sein? Und daraufhin hat man angefangen, alle möglichen anderen Keilschrifttexte, die man so hatte, abzugrasen nach Ähnlichkeiten zur Bibel. Und man hat ein paar gefunden, man hat einige Sachen gefunden, die nicht ganz so eindeutig gleich sind, aber schon ähnlich. Jetzt die Frage, woher kommen diese Ähnlichkeiten? Einerseits ist es, wie gesagt, diese, dadurch, dass einfach die Schreiber der Bibel beeinflusst waren von babylonischen Texten zur babylonischen Kultur, die einfach die größte Supermacht zu dem Zeitpunkt war, als die Bibel geschrieben wurde, oder das Alte Testament zumindest. Daher kommt das auch, es kommt vermutlich auch daher, dass die Juden als auch die oder die Hebräer, sollte man vielleicht besser sagen, also Menschen, die Hebräisch sprechen, und die Babylonier verwandte Sprachen gesprochen haben. Und das weist darauf hin, dass die sich aus, nicht nur die Sprachen sich aus einer Quelle entwickelt haben, sondern auch aus einem Volk. Das heißt, eventuell gibt es da Sachen, die einfach bestimmte Motive in Geschichten, die ererbt sind, aus einem gemeinsamen semitischen Urfundus an Geschichten. Das ist, das genauer zu erklären, geht es vielleicht ein bisschen zu weit, aber es gibt auf jeden Fall Ähnlichkeiten zwischen babylonischen Mythen und der Bibel. Genau, und so kommt es eben zu diesem Hype, dass alle Leute Keilschrifttafeln lesen wollen, um zu sehen, wo kommt denn die Bibel eigentlich her? Und einer davon ist eine Person namens Henry Fox Talbot. Und der ist ein Schriftsteller gewesen, hat ganz viele andere Sachen gemacht, aber er hat auch eine Übersetzung eines anderen Texts veröffentlicht in einem Artikel namens The Revolt in Heaven, also die Revolution im Himmel. Tobias, möchtest du diesen Text mal vorlesen? Ist immer auf Englisch, ich habe ihn übersetzt. Wenn er jetzt ein bisschen holprig klingt, liegt das an mir.
Alles klar. Das heilige Wesen sprach dreimal zu Beginn des Psalms. Der Gott der heiligen Lieder, Herr der Religion und Verehrung, setzte 1000 Sänger und Musikanten und gründete ein Chor, der in Scharen auf seinen Gesang antworten sollten. Mit einem lauten Schrei der Verachtung unterbrachen sie sein heiliges Lied, verdarben und verwirrten sie seine Lobeshymne. Der Gott der hellen Krone, mit einem Wunsch seiner Anhänger herbeizurufen, blies eine Trompete, die die Toten erwecken würde, die die Rückkehr dieser rebellischen Engeln verhinderten. Er beendete ihre Dienst und sandte sie zu den Göttern, die seine Feinde waren. In ihrem Raum erschuf er die Menschheit. Die Ersten, die Leben erhielten, lebten zusammen mit ihm.
Fällt dir da was auf, Tobias?
Es kommt mir dezent bekannt vor.
Ja, haben wir das vielleicht eben gelesen?
Also Henry Fox hat definitiv bei Tolkien abgeschrieben.
Eindeutig. 1876 hat er schon bei Tolkien abgeschrieben. Ja, wir haben hier dreimal eine Musik, die gespielt wird, mein heiliges Wesen. Wir haben einen Chor. Wir haben eine Unterbrechung des Liedes. Wir haben eine Rebellion von Engeln. Wir haben Räume, in denen Menschen geschaffen werden. Kommt uns alles sehr bekannt vor. Es klingt fast so, als ob das die Vorlage für die eine Linderle wäre.
Ja.
Und es könnte auch tatsächlich so sein. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert nachzuweisen, wie Tolkien an diesen Text gekommen ist. Denn Talbots Übersetzung, wie gesagt, gab es schon. Es könnte sein, dass Tolkien in diesem Artikel von 1876 das gelesen hat, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass er diese Zeitschrift gelesen hat, in der es veröffentlicht wurde. Sagen wir mal möglich, aber nicht bewiesen. Es diente auch als Vorlage für ein Gedicht des katholischen Dichters Gerard Manley Hopkins. Der hat das Gedicht um 1881 geschrieben, aber es wurde erst 1937 veröffentlicht. Und 1937 wurde auch ein Musikstück namens The Company in Heaven von Benjamin Britten veröffentlicht, der sich auch auf diesem Text basiert. Also wir haben diese Übersetzung von Talbot, wir haben darauf ein basierendes Gedicht von Hopkins und darauf ein basierendes Musikstück mit Chor von Benjamin Britten. Ich habe leider keine schöne Aufzeichnung von diesem Stück auf YouTube gefunden, darum verlinken wir es jetzt nicht, aber googelt einfach mal The Company in Heaven und dann findet ihr Aufzeichnungen davon, aber die sind alle so semi-gut. Und man hört auch nicht wirklich, was da gesungen wird. Aber wie gesagt, Talbot 1876, Hopkins schreibt das Gedicht 1881, wird aber erst 1937 veröffentlicht und Brittens Musikstück auch 1937. Das heißt, es ist alles nach 1918, als Tolkien diesen Text geschrieben hat. Könnte es trotzdem möglich sein, dass Tolkien da angekommen ist? Führende Tolkien-Experten sagen ja, und führende Tolkien-Experten sind vor allem John Garth, den ihr vielleicht kennt als Autor der Biografie Tolkien, der Erste Weltkrieg, oder auch aus anderen Gründen, also einer der bekanntesten Tolkien-Forscher überhaupt auf diesem Planeten. Und der sagt, es ist möglich, dass Tolkien dieses Gedicht von Hopkins gesehen hat in Oxford, bevor es veröffentlicht war, einfach in den katholischen Kreisen in Oxford. Es ist, wie gesagt, auch möglich, dass er Talbots Übersetzung kannte, es ist zumindest nicht auszuschließen. Und so könnte dieser Text, der so ähnlich ist mit der Einjährigen, zu Tolkien gelangt sein. Jetzt, also das finde ich schon ziemlich cool. Also wie man eben sieht, wie Tolkien so an Inspiration gekommen ist. Also es ist zu ähnlich, dass es da keinen Zusammenhang gibt. Und Tolkien hat irgendwie vermutlich in Form von diesem Gedicht diesen Text kennengelernt und gedacht, wow, das finde ich so cool, dieses mit der Musik, dass ich das jetzt umsetze in meinen eigenen Schöpfungsmythos. Also das finde ich schon ziemlich cool. Jetzt kommt aber mein Lieblingsteil der Geschichte, der große Plot-Twist. Talbots Übersetzung ist kompletter Unsinn. Also was? Der Mann hatte überhaupt keine Ahnung von Keilschrift. Und er hat sich da mehr oder weniger zusammengeschustert, was er da haben wollte, weil er eben diesen Bezug haben wollte zur Bibel mit diesem göttlichen Wesen und so weiter. Und eigentlich handelt es sich um einen Teil des babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish. Auch der, große Empfehlung, sich das mal durchzulesen, ist sehr spannend. Es geht um eine Riesenschlange und weitere Dinge. Und Tobias, möchtest du jetzt mal vorlesen, was da wirklich steht in diesem Ausschnitt?
Ich überlasse es dir. Ich sehe da zu viele, zu viele Begrifflichkeiten auf einen Blick, wo ich weiß, dass die Aussprache für alle für Belustigung außer für mich sorgen wird.
Okay, ich versuche es mal. Asaraimnunna, der Erhabene, Licht des Vaters, der ihn gezeugt hat, der die Gesetze Ainus, Enlils und Eas, der Nishiku ist, umsetzt. Er ist der Versorger, der ihren Anteil zuweist. Dessen Tiara über Fluss für das Land erzeugt. Tutu ist er, der ihre Wiederherstellung bewirkt hat. Er soll ihre Schreine heiligen, sodass sie ruhen mögen. Er soll die magischen Sprüche erfinden, sodass die Götter ruhig sein mögen. Auch wenn sie sich im Zorn erheben, sollen sie umkehren. Er soll der Höchste sein, allein in der Versammlung der Götter. Niemand unter den Göttern soll sich ihm gleich machen. Tutu nennen sie weiterhin Siakenna, Land, Leben der Massen, der die heiligen Himmel für die Götter errichtet hat. Also nix Einolinderle hier. Der gute Herr Talbot hat sich da einiges aus den Fingern gesaugt. Es ist wirklich nichts ist gleich. Irgendwie, was jetzt einigen von euch vielleicht aufgefallen ist, ist Ea, der Name Ea. Das habe ich natürlich vergessen, mir einen Link hier einzusetzen. Überbrückungsmusik.
Dum, 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 dum.
Oder auch das. Also Ea ist ein anderer Name für den sumerischen Gott Enki. Das ist einer der Hauptgötter im mesopotamischen Kosmos, könnte man vielleicht sagen. Das ist immer relativ schwer, darüber allgemeine Aussagen zu machen, weil das ein relativ langer Zeitraum eine Religion war, die an vielen verschiedenen Orten unterschiedlich ausgelebt wurde. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, guckt einfach bei Wikipedia unter Enki nach. Diesen Namen Ea hat Tolkien vermutlich auch aus der Enuma Elish sich geholt. Genauso wie andere Wörter, zum Beispiel Melko, vielleicht wissen einige von euch, dass Wörter für König in semitischen Sprachen ähnlich klingen. Also zum Beispiel auf Hebräisch ist es Melech, auf Arabisch ist es Malik und auf Akkadisch ist es, glaube ich, Malku. Also da könnte Tolkien zum Beispiel das Wort für den Namen Melko hergehabt haben. Über diese Sachen gibt es einen super guten Artikel von John Garth, nämlich der heißt Ilus Music, The Creation of Tolkien's Creation Myth. Leider natürlich wie immer nur auf Englisch, aber falls ihr euch für diesen ganzen, dafür interessiert, wie Tolkien von babylonischen Mythen beeinflusst war, dann empfehle ich euch den sehr. Aber auch an dieser Stelle ist das wieder ein Lehrstück, zu sagen, man kann nicht behaupten, dass Tolkien den Text von der Ainulinale aus der Enuma-Elish hat, weil das halt Unsinn ist. Aber er hat ihn halt so über mehrere verwirrende Pfade ist irgendwie diese falsche Übersetzung von Talbot zu ihm gekommen. Und jetzt haben wir die Ainulinale. Und ich finde das ganz, ganz, ganz faszinierend. Und ich bin sehr froh, dass Leute das herausgefunden haben.
Auf jeden Fall eine witzige Story.
Ja, es ist auch sehr witzig, wie sie das rausgefunden haben. Das war nämlich nicht John Garth, sondern, wie heißt er? Gilliver? Einer der Editoren vom Oxford English Dictionary, der auch ein großer Tolkien-Fan ist. Der hat nämlich dieses Stück von Benjamin Britten, Company in Heaven, gehört in einer Aufführung. Und dann ist ihm aufgefallen, wie ähnlich dieser Text ist zur Ainulindale. Und so ist das Ganze eins zum anderen gekommen. Das ist aber sehr witzig. So, und damit habe ich fertig. Und ich bin auch schon die ganze Zeit im Husten.
War auf jeden Fall eine ordentliche Folge.
Oh ja. Und wenn ich daran denke, wo wir alles nicht geredet haben, wo wir noch retten reden können, wird mir nochmal ganz anders.
Ja, Mensch. Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten, Aufbereiten und Co. Und wie gesagt, schickt uns gerne Überbrückungsmusik. Ihr seht, wir brauchen es. Tobt euch aus, schickt auch gerne mehrere Vorschläge. Jetzt gucken wir aber erstmal nach dem Tee der Folge. Und wie gesagt, Maria, du klingst sehr danach, als ob du gleich erstmal eine neue Kanne benötigen kannst. Die Frage wird sein, wird es der gleiche Tee sein? Ich glaube aber, die Antwort schon zu kennen.
Es geht natürlich nicht, weil es ja ein Tee-Adventskalender ist und es jede Sorte nur einmal gibt. Aber auch dann, nein. Also Zitronengras. Kein Zitronengras für mich, bitte.
Okay. Gibt es dann wenigstens einen von drei Silmarillen oder gar keinen?
Er war heiß, der Tee. Also ein.
Okay, okay. Hier mein Mate-Getränk kriegt 4x3 von 3. Aber das ist ja auch gecheatet heute. Mir war einfach zu warm heute. Hier hat nämlich die ganze Zeit die Sonne reingeballert und wir hatten dann irgendwie so, wenn im Zimmer dann schon irgendwie so 25 Grad ist, sind das so mindestens 30 zu viel für mich im Herbst.
Ja, dann hoffen wir mal, dass das in 4 Wochen anders aussieht, ne?
Ja, ich gehe davon aus. Die Tage werden hier ja auch rapide kürzer. Also hier ist es ja schon jetzt schon um 5 Uhr im Prinzip dunkel. Also dunkel. Und das geht ja dann noch ein ganzes Stück weiter. Und weil du es ja gerade gesagt hast, in 4 Wochen, bis wann sollen sie die nächste Hausaufgabe machen?
Das wäre ja dann der 8. Dezember, oder? 8. Dezember. Es gibt nochmal die gleiche Hausaufgabe letztes Mal, nämlich die Vala Quenta nochmal lesen. Und auch vom Anbeginn der Tage, also das erste Kapitel aus der Quenta Silmarillion. Und vielleicht auch ein bisschen weiter. Ich empfehle, ihr lest mal das nächste Kapitel einfach und überlegt dann, wie viel Silmarillion dazu passt, weil das überschneidet sich jetzt alles so ein bisschen. Und dann natürlich wieder gerne Unterschiede, Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen schicken.
Genau, und die nächste Folge wird auf jeden Fall auch eine besondere Folge, weil du wirst hier im Sendestudio Weilheim sitzen, wahrscheinlich dann am Feuer sitzen, hoffe ich. Und wir werden
wieder auf Holz.
Ja, und wir werden also diese Folge live aufnehmen. Das heißt, wir können uns dann auch im Chat einfach im discord.dtg.chat auch einfach direkt anpingen. Und dann schauen wir mal, inwieweit ihr mich und Maria aus dem Konzept bringen könnt. Und gerade da bei einer Live-Sendung wäre natürlich immens wichtig, dass wir eine Pausenmusik von euch haben. Also haut rein.
Mit Triangel.
Genau,
ansonsten spiele ich selber eine. Ansonsten müssen wir noch eine Triangel besorgen und dann spiele ich diese Pausenmusik selbst auf der Triangel. Oder Anni kann die Pausenmusik spielen auf der Triangel.
Oh Gott. Wenn dann auf der Querflöte. Das Instrument beherrscht sie nämlich. Das heißt, am 14. Dezember, 20 Uhr voraussichtlich, genaue Zeiten kommunizieren wir aber im Discord und über unsere Social Media Kanäle. Könnt ihr uns dann live zuhören? Machen wir eine kleine Live-Folge mit euch so zum Jahresabschluss, zum nächsten Kapitel und Hausaufgaben haben wir schon genannt. Hast du sonst noch was, Maria?
Ich hoffe, dass ich wirklich da bin am 14. Dezember, wenn ich mir die Aufnahmegeschichte dieser Folge so angucke. Es ist noch unklar, glaube ich. Aber ich gebe mein Bestes, da zu sein.
Ich auch. Schauen wir mal einfach mal, wir drücken die Daumen. Und wie immer gebühren dann die letzten Worte dir.
Lest bei Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.